Und dann denke ich mittlerweile ganz oft, fuck, das, was ich jetzt alles lerne und was ich noch alles nicht kann, wo ich noch ganz viel dazu lernen muss, wo ich nachfragen muss, wo ich sensibel zuhören muss, wo ich mich verändern muss, das hätte ich gern mit 16 bekommen.
Und da sieht man schon, mit welchem persönlichen Einsatz von Menschenleben die Vietnamesen da um ihr Land gekämpft haben. Das ist der totale Wahnsinn.
Aus der Luft bombardiert wird, weil sich ein anderes Land überlegt hat, wir müssen den Urwald entlauben, damit wir besser dann auf euch schießen können. Da verlierst du doch den Glauben.
Und ich möchte jetzt mal alle meine Altersgenossen auffordern, sich nicht immer sofort angegriffen zu fühlen. Weil der Begriff muss nicht nur negativ konnotiert sein, solange man darüber nachdenkt und solange man sich auch selber mal wieder in Frage stellt.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, willkommen zurück. Warum?
Ich bin wieder da.
Warum?
Warum was?
Ja, es war doch sicher schön. Warum bist du wieder zurück?
Ach so. Es war so schön und es war so voller Eindrücke.
Ja.
Aber der Allmann, der ist, du kriegst mich raus aus Deutschland, aber Deutschland nicht raus aus mir, fürchte ich. Das muss meine Einsicht sein. Irgendwann nach so, und das waren jetzt ja 3 Wochen,
ja,
zieht's dich nach Hause. Also mich jetzt in dem Fall. Ich war ja schon auch länger irgendwo im Ausland, auch viel länger, aber da war jetzt so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, ich habe mich auch gefreut hier auf dich und auf Deutschland und nicht aufs Wetter, aber sonst auf ganz viel anderes.
Kenne ich. Und ja, vergleichbar, The Beach mit Leonardo DiCaprio, auch vergleichbar mit dir. Da ist man ja auch im Paradies irgendwann des Ganzen überdrüssig. Und das ist wahrscheinlich so, ne? Man träumt lange davon und will dahin und ist auch schön, man kommt an, gerade die ersten Tage, zack. Und dann so nach 3 Wochen denkt man, so, Münster ist schön, Berlin ist schön, Hamburg ist schön.
Also das kenne ich auch, aber das war es noch nicht mal in diesem Fall so sehr, sondern es war mehr so ein, also nach 2 Wochen hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin richtig angekommen. Ich bin auch richtig in dieser Backpacker-Mentalität und alles abgeschaltet, geschlafen wie ein Hinkelstein nachts, morgens einfach die Eindrücke genossen, diese unglaublich freundlichen Menschen dort genossen und all das Reisen. Wir sind ja so viel da rumgereist durch Vietnam. Aber es war so dieses worauf ich mich schon wieder so gefreut habe, wenn ich jetzt hier bin, weißt du, alles, was so ansteht.
Das
und einfach diese Lust auch am Machen. Also ich habe jetzt einfach da 3 Wochen auch, wenn man so will, zwar viele Dinge erlebt, aber ich habe nichts gemacht und ich war jetzt nicht so urlaubsreif, da ich dachte, ich muss jetzt hier unter Palmen am Strand sitzen, was auch sonst nicht so ehrlich meine Art ist.
Ja,
und deswegen habe ich mich eher gefreut aufs wieder hier hinkommen und wieder Sachen machen.
Gab's denn einmal den Klassiker morgens aufstehen, aus dem Bett springen und ins Meer?
Ja.
Irgendwann wollte ich da einmal hören. Das ist ja für uns Zurückgebliebenen hier, ist das ja der aktuell feuchte Traum.
Ja, als ich dann immer die Wetterberichte aus Deutschland bekommen habe, habe ich mich auch schlecht gefühlt. Ich kann zu meiner Ehrrettung sagen, dass es zum Teil auch sehr kalt in Vietnam ist. Das Land ist in 2 Klimazonen aufgeteilt, was man, finde ich, so gar nicht auf dem Radar hat, weil man denkt jetzt erst, wenn man nach Südostasien fliegt, da muss ja immer warm sein. Ist aber nicht. Wir hatten also wirklich dicke Winterklamotten dabei.
Im Norden,
nehme ich
an,
oder? Für den hohen Norden, ganz genau. Da sind auch hohe Berge und da ist es wirklich frostig und ich habe einen, ich dachte, ich mache das mal als Einspieler, jetzt muss ich mich hier kurz bewegen, um das zu holen. Moment.
Ja.
Das klappt technisch alles, aber das muss ich dir vorspielen. Dann sind wir nämlich auch voll drin. Wir müssen ja heute vielleicht einmal kurz erklären, dass diese Folge ein bisschen anders wird, als man das hier sonst gewohnt ist. War es deine Idee? Ich weiß gerade nicht. Aber erklär
mal sagen,
du mal, wenn ich
suche. Eine gemeinsame Idee. Das wollten wir schon länger wieder machen, weil ja aus unserer Hörerinnenschaft doch immer wieder dieser Vorschlag kommt, dass wir auch mal einfach hier so Themen besprechen, die uns bewegen. Und vielleicht sogar diese Warnung, ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle ist, sonst machen wir sie offiziell, dass es heute querbeet gehen kann und das eben auch gewollt.
Ja, das stimmt. Und wir starten mal querbeet rein mit einem Video, wo es jetzt eher auf den Ton ankommt. Was man sieht, werde ich dir gleich beschreiben. Musst du mal, wie würdest du das beschreiben, was du da hörst? Was nimmst du da wahr?
Dissonant, erstmal so für mein westliches Gehör, Aber trotzdem, wir sind ja auch alle, Vietnam ist ja, sag mal, für uns auch immer ein bisschen Popkultur. Gerade mehr für noch für meine Generation, weil ich ja auch mit diesen ganzen Vietnam-Filmen sozialisiert wurde. Und ja, du wirst gleich berichten oder nicht, dass vor Ort sicher noch das Apokalypse Now Café gibt oder Omaha Beach und wie sie alle heißen. Und insofern gar nicht mal so negativ besetzt, aber dissonant schon.
Total dissonant und finde ich, wie du gerade auch gesagt hast, ungewohnt. Wir sind hier am Arsch der Welt, so würde ich das jetzt sagen. Wir sind im ganz hohen Norden von Vietnam, ja, auf dem sogenannten Ha Giang Loop unterwegs. Ha Giang ist da eine kleine Stadt noch im Norden. Und von da aus startet man Motorradtouren über den Loop. Also machst du eine große Kreisrundfahrt, wo du am Ende auch an die chinesische Grenze kommst und da tatsächlich rüber gucken kannst. Das haben wir gemacht. Und wie das dann so ist, kannst du das buchen mit Guide und zum Teil sogar auf dem Rücksitz von so einem, meistens dann nicht Motorrad, sondern so einem Motorroller. In dem Land läuft alles mit Motorrollern ab.
Ja.
Und dann wirst du halt gefahren. So, und das ist nicht meins und nicht unseres. Wir waren zu dritt unterwegs, ich mit zwei Freunden, sondern wir...
Ich stelle mir gerade so einen kleinen Vietnamesen vor, der so hinten so einen Oger drauf hat.
Immer das Vorderrad so ein bisschen hoch.
Ja.
Ja, stattdessen sind wir zu diesem vietnamesischen Motorradverleih direkt hingegangen und haben gesagt, wir hätten hier gerne drei Maschinen. Und das war so, das war so ein Allmann-Moment mal wieder, wo du merkst, wie deutsch du bist, weil sehr schnell, als wir dann diese Motorräder bekommen haben, weil die Führerscheinprüfung, ich war der Einzige mit Motorradführerschein, die anderen beiden haben keinen, die lief so sehr vietnamesisch ab, sag ich mal. Und dann saßen Bernd, Harald und Wolfgang auf ihren drei Maschinen. Und und sind jetzt also diesen Ha Giang Loop lang gefahren. Und das war wirklich die beste Entscheidung, das alleine zu machen, weil anders als dann mit diesen Guided Tours, wo du dann von einer Sehenswürdigkeit da zur nächsten gefahren wirst, wo dann immer dann 80 Motorräder stehen von verschiedenen Gruppen, alle kurz absteigen, ein Foto machen und dann zurück auf den Rücksitz von ihrem Guide steigen, konnten wir also mit diesen Motorrädern langfahren, wo wir wollten. Und das fängt erst mit so einer asphaltierten Straße an und denkst, wow, besser als in Deutschland die Straßen. Die hört dann aber sehr schnell auf mit den normalen Straßen und dann kommen solche Gebirgswege, ne? Und da ist dann eine Straße gesperrt und dann soll es da nicht durch. Es fahren trotzdem alle durch. Nach 500 Metern wird dir klar, wieso. Ja, weil da Bauarbeiten laufen mit Baggern, die wirklich Felsbrocken abreißen. Aber dann fährt der Bagger kurz ein Stück zur Seite und dann kommen einmal alle 80 Motorroller und Motorräder dürfen vorbeifahren und weiter geht's. Und dann denkst du dir, warum läuft es in Deutschland nicht so?
Ja.
Und wir sind dann noch tatsächlich in die Felder rein, in so Bergfelder rein.
Ja.
Und das, was wir jetzt hier gerade eben gehört haben an dieser Musik, das ist eben eine Hütte irgendwo nirgendwo. Und ich bin dann immer, ehrlich gesagt, ganz, ganz unerschrocken und gehe da einfach hin, hab geklopft und wurde direkt reingebeten. Und vor dem Haus saßen 5, 6 ältere Frauen mit solchen ganz traditionellen Gewändern. In dieser Region, muss man sagen, ist ein Welterbe.
Ja.
Da leben 17 Ethnien, ganz unterschiedlich dann auch entsprechend. Ich kann jetzt gar nichts genau über diese Gruppe sagen, die uns die Tür aufgemacht hat, aber viele alte Männer, die so Reisschnaps tranken, das hatten wir schon kennengelernt, sogenanntes Happy Water. Total ekelhaft und für meinen Spleen natürlich auch schwierig, dann so eine eklige Tasse gereicht zu bekommen, aus der schon gerade 6 andere getrunken haben. Ich habe dann trotzdem getrunken in der Hoffnung, dass dieser Reisschnaps alles desinfiziert, weil ich bin ja ein bisschen pingelig leider. Und dann, die spielten diese Musik und besoffen sich. Also sie waren richtig, richtig drauf. Ne?
Das führt mich zu einer Frage.
Ja.
Und zwar, ist das so eine Alkoholgesellschaft wie in Deutschland?
Das müssen wir bei allem, was ich heute berichte, dazu sagen. Ich war 3 Wochen dort und habe natürlich nur meine ganz persönlichen Eindrücke.
Ja.
Ja. Und in diesem Fall war ich jetzt zum Beispiel auch unsicher, weil ich meine, das war ein Sonntag. Haben die jetzt frei? Weil die ackern sich da den Rücken krumm. Ne? Da wird auf dem Feld gearbeitet. Und das war das erste Mal, dass ich nochmal so einen echten, so einen traditionellen Flug gesehen habe mit so einem Ochsen davor, ne, der wirklich den Flug durch das Feld zieht und Menschen hinten dran, wo du einfach mal noch ein Verständnis dafür bekommst, was heißt eigentlich Landarbeit von Hand. Und deswegen will ich jetzt nicht da ein Urteil fällen und sagen, die sitzen da und sind alkoholabhängig oder was auch immer, sondern im Zweifel war das einfach ein freier Sonntag und die haben sich einen gegönnt, so wie bei uns irgendwie Frühschoppen in der Kölner Kneipe.
Ja, ja. Naja, also ich meine das schon so extrem. Also wenn ich war auch nur 10 Tage in Brisbane in Australien und wusste aber schon nach einem Abend, es gibt hier nichts Wichtigeres als Alkohol. Und ich habe ja immer die Hoffnung, dass man wiederkommt aus so einem Land und sagt, naja, so, das hat nicht so den Stellenwert wie bei uns. Es wird schon Reisschnaps getrunken, man betrinkt sich auch mal, aber es ist jetzt nicht so eine totale Besäufnisgesellschaft, wie wir es eben sind.
Ja, das, wie gesagt, fällt mir schwer einzustufen, aber den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Also, dass das jetzt so eine Saufkultur wäre, wie du es gerade beschreibst. Viel spannender war einfach diese Offenheit. Ne? Stell dir jetzt mal so ein deutsches Dorf vor. So, und da kommt irgendwie so ein Dreiertrupp mit Motorrädern und klopft an die Tür, ist freundlich, ist nett, kann aber, versteht dich nicht, kein Wort, weil die konnten natürlich auch kein Englisch und wir konnten kein bisschen Vietnamesisch. Und du lädst die ein, sofort, in einer Selbstverständlichkeit. Und in diesem Haus wohnen ganz viele Menschen auf engem Raum. Ne? Also zig Männer, zig Kinder, alte Männer, junge Männer, die Frauen. Und da ist diese Stimmung. Und dann geben die dir die Trommel und lassen dich trommeln und geben dir ein Gläschen Schnaps und wollen, dass du bleibst. Und obwohl du nichts verstehst, wird sich mit Händen und Füßen irgendwie ausgetauscht. Das war wieder so ein Moment, wo mir dieses Reisen und dieses in andere Kulturen hinzukommen und mit, einfach mit Menschen zu sprechen auf der ganzen Welt und so zu merken, es gibt ja oft so diese These vom schlechten Mensch. Und wenn sich zwei Menschen begegnen, ist das wie wenn sich der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, ne? So diese alte Theorie.
Ja.
Das passt ja da nicht. Überhaupt nicht. Und dafür habe ich mittlerweile, du erinnerst dich an unsere Folge zum Iran, da habe ich mittlerweile so viele Beispiele, wo ich immer denke.
Ja, ja.
Das passt nicht.
Vielleicht auch typisch westliches Denken, wobei da gibt es auch in Europa nochmal erhebliche Unterschiede. Wenn du, sagen wir mal, so eher Südosteuropa kommst, da findet man das noch wahrscheinlich öfter, ne? Selbst in den Balkanstaaten.
Also wenn man, ja, mag sein.
Ja, ne, diese typische Balkan-Gastfreundschaft. Aber ja, bei uns tatsächlich so ein bisschen rausgewaschen, oder? Wahrscheinlich schon lange.
Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ganz anders als da. Und das war dann natürlich sowas, wo, das sind dann so Momente, die vergesse ich nicht. Ne? Und auch dann über diesen Hajiang Loop da zu fahren, da kannst du dir dann vorstellen, unglaubliche Aussichten, eine Landschaft, die sich immer wieder veränderte. Leider doch auch schnell der Eindruck, das haben wir schon mal gesagt, der Tourist sucht das, was der Tourist selber zerstört. Ne?
Ja.
In den alten Reiseführern, die wir hatten, da stand noch sowas drin, wie ja, als weißer, großer Mann wirst du da fotografiert, weil du bist eine Sensation.
Ja.
Wir waren so eine Sensation wie in Kassel-Rauxel in der Innenstadt, also es hat keinen Arsch interessiert.
Die Zeiten
sind vorbei, ne? Genau. Ja. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, weil es jetzt noch kleine Gruppen waren und weil man die Leute dann auch wieder gesehen hat, wir dürfen nicht vergessen, dass wir über ein Land reden, wo über 97 Millionen Menschen leben. Und trotzdem haben wir immer wieder Menschen, die wir auf dieser Reise getroffen haben, die, wie wir so Backpacker-mäßig durch das Land reisen, haben wir die wieder getroffen, was ja schon mal ganz klar zeigt, das ist jetzt kein Massentourismus, ne? Und auch nicht auf diesen Motorrädern.
Ja, okay. Aber weiß man denn, welchen Stellenwert der Tourismus da hat?
Also wir haben einen Eindruck davon bekommen, wenn als uns das bewusst wurde mit den Ausmaßen, die Corona für dieses Land hatte.
Ne? Ja.
Wir haben ganz viele Bauprojekte gesehen, wo wirklich die Kräne stillstanden, Bauruinen, die aber offensichtlich noch nicht lange still oder brach lagen, sondern wo du so merkst, dieses Land, man spricht vom vietnamesischen Wirtschaftswunder, seit, ich glaube, den 90er Jahren geht es da mit Öffnung und auch Verwässerung, muss man klar dazu sagen, sehr, sehr ab und der Tourismus spielt eine Riesenrolle, so zumindest unsere Wahrnehmung und Corona, das hast du dann da gemerkt, weil man kann sich vorstellen, wie das mit Staatshilfen ist und mit Support auch und sozialen Sicherungssystemen für die Menschen. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja auch ein sozialistischer Staat mit einer kommunistischen Partei, die einen unbedingten Führungsanspruch hat, also eigentlich eine Diktatur.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist also mindestens sozialistisch. Ne? Ja, mit einer Zentralverwaltung, die wahrscheinlich, wo es eben auch Pläne gibt. Ne? Ich glaube, 86 haben die sich wirtschaftlich geöffnet und mussten da, glaube ich, erstmal mühsam Anschluss finden. Man muss ja auch zum Welthandelsabkommen gehören und so weiter. Ja, interessant. Aber man fühlt sich sehr willkommen.
Ich habe mich total willkommen gefühlt. Ich habe, da reden wir ja nachher noch drüber, immer wieder das Gefühl gehabt, es ist so friedvoll. Also mein Vater, so wie Eltern dann sind, hatte natürlich vorher wieder irgendwelche Artikel in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt, irgendwie das 8 gefährlichste Land für Fernreisen aus Deutschland und da war schon Panik im Hause Windscheid.
Mord war mit eingepreist.
So nach dem Motto.
Ja.
Und dann vor Ort hatte ich, also ich habe mehr Angst in Berlin mein Handy im Café auf den Tisch zu legen als da. Oder auf Mallorca. Auf Mallorca wurde uns original die Tasche aus dem Café von so einem BMX-Fahrer geklaut, der da einfach vorbeigefahren ist. Da hattest du nie irgendwie das Gefühl, dass es irgendeinen Konflikt gibt und wir verlassen mal den Hajiang Loop und gehen nach Hanoi, wo wir eigentlich gelandet sind, in der Hauptstadt. Da war der einzige Moment, wo wir ein sehr besonderes Verständnis vom Konflikt dort bekommen haben.
Ja.
Wir saßen in einem Restaurant, ich nenne es Restaurant, weil es war sehr liebevoll betrieben, aber jeder, also den deutschen Restaurant-TÜV wird es nicht bestehen.
Ja.
Wenn eine Frank Rosin da reinkäme, wäre aber Holland Not. Ich habe so ein paar schwarze Haare aus dem Salat gezogen und es wurde viel mit Füßen gearbeitet und im Klo stand der Reiskocher.
Das ist ja genau dein Ding.
Aber da bin ich über meinen Schatten gesprungen, weil es war so lecker und es war so liebevoll gemacht. Und das war so ein Typ, so ein Mann, der das betrieb, der legte so ein kleines Zellchen auf den Tisch und hatte seine Geschichte damit erzählt, dass er quasi früher auf der Straße gelebt hat, glaube ich, und jetzt halt dieses Café als Sozialprojekt betreibt. Das heißt aus unerfindlichen Gründen Katze. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Bedeutung hat, aber es heißt wie die deutsche Katze, war aber überhaupt nicht deutsch. So, und dann irgendwann haben wir gefragt, ob wir zahlen können, ob wir raus können.
Ja.
Und dann kam der und legte so, da meinte er, nee, warte mal bitte, also mit Handzeichen. Und wir schon so, naja, okay, worauf warten wir denn jetzt? Und dann warteten wir und da kam der immer mit so einem neuen Zettelchen.
Ja.
Und da stand dann ganz höflich in bestem Englisch formuliert, das hat er sich irgendwie bei Google Translate rausgesucht, please wait, the family downstairs has an argument. Und du denkst, okay, also die Familie unten streitet sich, was soll jetzt los sein? Und dann kamen wir runter.
So fangen oft Mafia-Filme an, ne?
Ja, stand da so zwei von diesen so kleinen Polizeikarren vor der Tür, so Rikscha-mäßig mit so ein paar, diese Uniformen in solchen Ländern sehen dann immer sehr, leider sehr albern, oder leider zum Glück vielleicht auch sehr albern aus. Da liefen da so zwei so Polizistentypen rum und die Tür war einfach komplett eingetreten von dem Zimmer, an dem wir eben noch vorbeikamen. Und da saß aber jetzt wieder einer, ganz friedlich auf dem Boden. Also ich weiß nicht, ob dort Konflikt unter den Teppich gekehrt wird, ob man ihn nicht mitbekommt, aber so grundsätzlich, und das werde ich nicht vergessen, als wir mal einen von dort gefragt haben, sag mal, hassen die Amerikaner nicht, wieso ist hier nicht viel mehr so auch Aufstand oder auch noch Spannung wegen diesen ganzen Konflikten? Der sagte dann, naja, dieses Wort hassen, das wäre etwas, was so einer buddhistischen Kultur völlig fremd wäre.
Ja.
Und
ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das zu, das macht es wahrscheinlich wieder zu einfach, aber es war grundsätzlich mein Eindruck, unglaublich friedvoll, unglaublich wenig Konflikt. Und in Hanoi, der Hauptstadt mit über 8 Millionen Einwohnern, da habe ich Szenen beobachtet, Arzt, das kannst du dir nicht vorstellen. Also immer wieder tanzende Menschen. Ne? Mhm. Karaoke und Tanzen überhaupt ein Riesenthema. Also er wird dann einfach in der Innenstadt auf so einen Platz eine Box gestellt und ich weiß nicht, in Deutschland wird es ja sofort irgendwie um Geld gehen, dass man dann da irgendwie sich mit einer App anmelden muss oder einen Hut rumgeht. Das war überhaupt nicht der Fall, sondern es tanzte einfach generationenübergreifend die Leute so eine Art Tanz, wo wir dann auch mitgetanzt haben. Es gab immer wieder so Kreise, die sich aufgestellt haben und sich den Rücken massiert haben. Es gab immer wieder alte Leute, die so Übungen gemacht haben. Die ganze Zeit wird sich da gedehnt und gestretched und so Yoga-ähnliche Bewegungsmuster werden abgetanzt. Und das habe ich gerade bei den alten Leuten immer wieder gesehen. Zum Teil als Gruppe organisiert, wie so ein Pamela Reif-Video, ne? Nur ohne Pamela. Und zum Teil alleine. Und das fand ich sehr beachtlich, wie sehr auf Körperlichkeit und auf so kleine Rituale dort offenbar geachtet wird.
Ey, du weißt gar nicht, wie aktuell du mit dieser Aussage bist. Vor einer Stunde hat es Knack gemacht im Rücken, weil ich dem LKW-Fahrer vorm Haus schnell helfen wollte. Er hatte irgendwas Schweres. Er konnte das gut ab, ich nicht. Du plage ich auf dem Bürgersteig. Also falls ich hier gleich irgendwelche Worte von mir gebe, die keinen Sinn ergeben. Jetzt sagst du vielleicht, wieso, ist doch immer so. Ich habe einfach eine Schmerztablette genommen. Ne? Ich muss dringend nach Vietnam und mir den Rücken massieren lassen.
Aber ist das nicht wirklich interessant, dass die alten Leute da eben nicht in so einem Sessel sitzen und irgendwie vor der Kiste versauern, sondern dass die sich im Park treffen und im Kreis den Rücken massieren? Das fand ich irgendwie, hat mich total beeindruckt.
Hat dich beeindruckt. Und deshalb jetzt auch mal die Frage, welcher Grund würde dich da im Land halten? Hypothetisch, weiß ich, aber sag mal so, die erste Woche ist man ja so richtig on fire. Und was war die Begeisterung da, wo du gesagt hast, du hast jetzt schon ein paar Sachen begeistert erzählt, aber manchmal hat man ja so in der ersten Woche die Idee, ach, hier könnte ich auch leben.
Ja? Das hatte ich an keiner Stelle.
Ah, okay, gut.
Nein, und das war ein guter Punkt, aber angekommen, also wir sind gelandet in Hanoi, tolle Stadt, atemberaubend, 8 Millionen Einwohner, ich habe schon gesagt, du gehst da durch. Und also wenn drei Leute auf einem Roller sitzen so zusammen, das ist völlig normal. Vier Leute auch noch langweilig. Ab 5 haben wir dann so hingeguckt, aber kein anderer, ne? Weil es ist immer ein Kind vorne hinter den Lenker geschnallt, dann kommt Vater oder Mutter, dann kommt noch ein Kind, dann kommt das andere Elternteil und hinten drauf sitzt noch ein Kind.
Und hat man denn das Gefühl, ihr kommt gleich zu einem...
Massenkarambolage? Nein. Es wird total langsam gefahren. Also wenn du denen mit sowas kommen würdest wie 120, ich glaube, es gibt keine Stelle in dem ganzen Land, wo du irgendwie 120 fahren könntest, weil man so auf sich achten muss. Ja. Dann werden T-Shirts verkauft, wo so die Ampelphasen drauf ist, rot, gelb, grün. Ne?
Ja.
Und dann steht bei grün, you can go. bei Gelb steht, you can also go. Und bei Rot steht, you can still go. Und so ist es auch. Du musst wirklich dich da immer so durchwurschen. Also ein unglaublicher Verkehr. Die Kabel, die einfach so offen an den Häusern entlang hängen. Architektur völlig irre, weil das so komisch zusammengebaut alles ist. Und in so einer Stadt merkst du einfach, das war für mich eine spannende Einsicht, du bist ein Scheißhaufen Sternenstaub. Und wenn du irgendwann nicht mehr bist, dann geht's hier genauso weiter.
Ja.
Also
ja.
Dieses, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt eingebildet habe, weil ich ja weiß, dass in asiatischen Ländern eben dieses Kollektive höher gewertet wird als das Individualistische, was bei uns so sehr der Fall ist.
Ja, haben wir
das
ja schon mal
auch immer wieder gefühlt.
Schon mal festgehalten, ne? Das asiatische Wir gegen das europäische Ich. Ja.
Ja.
Und, aber es sind jetzt, du willst jetzt nicht überleiten zu irgendwelchen Ratschlägen, weil das waren jetzt drei Ratschläge, die jetzt schon so in meine Richtung gingen. Also Rückenmassieren.
Ach so.
Und auf dem Motorrad mitgenommen werden.
Nee, Entschuldigung, ich wollte eigentlich erstmal nur erzählen, aber wenn du da Ratschläge draus ziehst, freue ich mich umso mehr. Das sind ja eigentlich immer die Besten, die gar nicht als Ratschlag gemeint sind. Nee, wollte ich dir erstmal einfach erzählen.
Ja, ja,
ich habe jetzt gleich noch, ich glaube, die Reise könnte vielleicht so ein bisschen im roten Faden, das wäre zu viel, aber vielleicht, sie wird uns ja gleich wieder begegnen. Ich will dir noch was erzählen, was ich dort beobachtet habe, was ich unglaublich spannend fand, weil ich erst dachte, kann ich hier meinem Bauchgefühl vertrauen? Stimmt das? Beobachte ich das wirklich oder bilde ich mir das nur ein? Und ich habe es wirklich beobachtet. Die Statistiken dazu habe ich mir angeguckt, die stimmen. Und das ist einfach so ein Weltthema, wo du siehst, das ist in Vietnam noch ganz anders. Da müssen wir gleich drüber reden. Aber vielleicht gehen wir jetzt erstmal in unserer bunten Sammlung, wie du es genannt hast, weiter zu deinen Themen, die dich so umgetrieben haben, während wir uns jetzt hier 3 Wochen nicht gesprochen haben.
Ja, ich war auf Tour. Das heißt, ich habe nichts erlebt. Weil anders als du auf Tour bist, gehe ich da nach dem Auftritt tatsächlich ins Hotel und versuche nicht noch die Stadt auf links zu ziehen. Ja, und dementsprechend sehe ich fantastisch aus. Also wenn du mich das nächste Mal siehst, so wie ich wirklich von
Schick
allen
vor ein Bild.
Seiten.
Nicht, dass ich dich nicht erkenne.
Ja. Ich war am Freitag noch in Münster und wirklich von allen Seiten, man, siehst du gut aus. Kann daran liegen, dass ich sonst so schlecht aussah, ob des Feierns. Da habe ich ja dieses Jahr so ein bisschen gelassen. Also das ist eine absolute Neuigkeit in meinem Leben. Und das ist einfach nur großartig. Ich habe nie gedacht, dass ich Daniel Schreiber mal so gut verstehen würde. Vor allen Dingen auch seine gut gelaunte Seite. Also es ist einfach nur gut. Und ja, was mir jetzt immer mehr so in die Quere kommt, ich weiß ja, dass es so ist, aber es kommt mir immer mehr in die Quere, selbst bei so nicht mehr ganz so jungen Leuten wie Mickey Beisenherz. Die Jungen, also Mickey Beisenherz abwärts, telefonieren nicht mehr gern. Und bei Mickey und mir ist es so, dadurch, dass er so ein riesen Arbeitspensum hat, sehen wir uns also kaum, obwohl er und ich ja in derselben Stadt wohnen. Und wir ja wirklich auch dicke alte Freunde sind. Und er telefoniert einfach nicht gern. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich telefoniere gern. Was machen wir denn jetzt? Da gibt es natürlich keine Lösung. Und hast du irgendeine Ahnung, woher das kommen könnte, dass die jungen Menschen, also wirklich deutlich jünger, vielleicht sogar noch dein Alter abwärts, also 34 abwärts bis runter zu 14, warum die so ungern telefonieren? Ich kann es mir nicht vorstellen. Weil viele Dinge, du schreibst ja auch gern und ich rufe dich ja gern mal an und versuche das eben schnell zu besprechen.
Ja.
Ich verstehe nicht, wo das Problem ist.
Ja, Moment, aber nee, also erstmal bin ich total auf deiner Seite. Ich hasse WhatsApp.
Ja, okay.
Ich hasse WhatsApp. Für mich so ein Ranking.
Sprachnachrichten.
An eins. Nee, erstmal echtes Treffen. Ne? So ist klar. Dann Videoanruf, dann Anruf, dann Sprachnachricht und ganz zum Schluss WhatsApp. Und noch vielleicht noch das Allerschlimmste in der WhatsApp, einfach nur ein Emoji.
Ja.
Da geht ja so viel verloren in dieser Kommunikation und ich weiß, ich bin sowieso ein sehr, sehr kritischer Technikjünger und ich verstehe all die Lobpreisungen von kurz meine WhatsApp und der sogenannten asynchronen Kommunikation. Das ist vielleicht ein Punkt, der uns gleich helfen könnte. Da erinnere ich mich noch, wie unser Professor das damals erklärt hat. Ja,
ja.
Man muss sich bewusst machen, wie wir kommunizieren. Dann denkt man vielleicht, ja, ich sag was und dann antwortest du. Aber asynchron heißt, ich sag was und du antwortest, wann du willst. Und das ist es natürlich ein bisschen, was zu so dem Nicht-Telefonieren passt. Ne? Also wenn ich dich anrufe, ist das ja schon fast wie ein Übergriff. Weil dann musst du jetzt für mich Zeit haben und ich sag was und du kannst nicht überlegen oder irgendwie deine Gefühle mitnehmen. Kennst du dieses Emoji, was so auf dem Kopf ist und einfach lächelt? Also auf dem Kopf gedrehtes Lächeln?
Ja, ja.
Das benutze ich sehr gerne. Ich glaube, keiner weiß, was das heißt. Und alle denken doch, man weiß, was das heißt. Und jeder denkt auch, der andere weiß dann, was es heißt. Aber in Wirklichkeit weiß es niemand.
Genau.
Und in dem Gespräch kannst du ja nicht dann am Telefon sagen, jetzt drehe ich mal, du siehst das gerade nicht, aber ich drehe hier meinen Kopf um 180 Grad und lächle. Ja. Weil was soll der Scheiß heißen? Beim Telefonieren bist du gezwungen, deine Sachen in Worte zu fassen, dir die Mühe zu geben, wirklich mitzudenken. Vielleicht ist einfach eine Faulheit, dieses WhatsAppen. Ja, ich bin da überhaupt kein Freund von.
Es muss tief sitzen, weil sonst würde man es nicht so sehr ablehnen. Da kommt wahrscheinlich auch, sagen wir mal, eine Kommunikationserfahrung dazu, ob man es gelernt hat oder nicht. Früher gab es keine andere Möglichkeit. Ja, das heißt, du warst gezwungen. Ich weiß auch, dass ich als Jugendlicher, ich war ja auch sehr schüchtern, wenn ich irgendwo offiziell anrufen musste, sei es Ordnungsamt, ja, die gingen ja eh nicht ran, aber im Restaurant Tisch reservieren, was weiß ich, solche Sachen, das habe ich ungern gemacht. Eigentlich sogar
auch
heute noch reserviere ich natürlich lieber über eine Plattform, als da anzurufen.
Echt? Nee, ich rufe immer an. Okay. Für mich war viel schlimmer, vielleicht kennst du auch noch, Mütter von Freunden.
Ja, wenn die rangehen.
Hallo,
und
hallo,
noch, ist und der,
da rufst du an.
Ja. Der ist gerade noch
Fragen zu Gegenfragen.
Der duscht gerade noch, aber Mensch, Leon, erzähl mal, wie geht's dir denn?
Ja.
Ey, super GAU, oder?
Katastrophe. Ist der Jonas da? Warte mal, ja, der duscht gerade. Ja, wie war denn euer Pfadfinderlager? Und da musst du Wahnsinn. Das war, ja, Katastrophe.
Da kann man die Jungs schon fast verstehen. Aber es muss ja tiefer sitzen. Da muss irgendwas psychologisch dahinter stecken.
Lass uns durchgehen. Wir haben ja schon mal gesagt, okay, es ist nicht asynchron, sondern es ist direkt. Ich muss unmittelbar antworten.
Ja.
Kein Bock drauf. Es ist ein Stück weit ein Eingriff in meine freie Zeitgestaltung, weil ich muss ja jetzt auch in
dem Moment, kann man da auch von übergriffig sprechen? Ein ausgeliefert sein?
Also ehrlich gesagt, vielleicht kann man auch das tun, aber für mich wäre Übergriffigkeit doch noch eine Stufe härter. Also jetzt irgendwie bei einem Anruf direkt jetzt ins Weinen zu kommen, weil das wie ein Übergriff ist, gut. Aber du merkst, ich sträube mich vor dem Wort, aber von mir aus ist es auch Übergriff in deine Zeit. Muss ich kurz einschieben, Atze, wir wollen ja heute auch alles besprechen.
Ja.
Chris Rock. Mhm. Der Comedian aus den USA, der die Oscars, waren es die Oscars? Ja. Moderiert hat und auch vieles andere moderiert und dann von Will Smith die Backpfeife bekommen hat.
Ja.
Ich hatte den vorher gar nicht so auf dem Radar, mit diesem Weltskandal dann natürlich schon.
Ja.
Und das war ein Fehler, den ich auf dem Radar zu haben, weil jetzt ist sein Netflix Live rausgekommen.
Der ist gut,
sein Stand-Up-Programm. Boah. Und dann haut er einen raus. Und dann sagt er macht er sich über die Opioid-Krise in den USA, was heißt, er macht sich lustig. Er zeigt das Problem auf und sagt dann aber, wisst ihr, wonach wir besonders süchtig sind heute auf dieser Welt? Nach Aufmerksamkeit.
Ja.
Und dann sagt er, die Menschen sind süchtig nach Aufmerksamkeit. Und dann macht er vier Punkte. Er sagt, es gibt vier Punkte, wie man Aufmerksamkeit kriegt. Aha. Punkt eins ist, du zeigst deinen Arsch. Ne? So dieses, ich zeig mich nackt auf Instagram. So, und dann meint er, das ist auch egal, wenn dein Arsch hässlich ist, die Leute gucken trotzdem hin, du zeigst deinen Arsch. Zweiter Punkt, du bist richtig gut in irgendwas. Aber das ist halt anstrengend, ne? Weil da musst du morgens aufstehen und du musst was können und du musst was tun. Den dritten Punkt habe ich jetzt vergessen, der war auch nicht so wichtig. Und der vierte, und da meint er, das ist der wichtigste Punkt, der dir am meisten und garantierte Aufmerksamkeit bringt. You are a victim. Du bist ein Opfer.
Okay.
Und da gingen mir alle Nackenhaare hoch, weil ich dachte, oh shit, was kommt jetzt? Und dann fing er sofort an, wie ich es auch genau richtig fand, und sagt, es gibt Opfer auf dieser Welt, die haben Schreckliches erlebt.
Ja, ja.
Ganz Schlimmes, ne?
Ja.
Und was ist die Katastrophe, wenn jetzt alle sagen, ich bin Opfer, ja, den echten Opfern, den hört keiner mehr zu. Oder wenn die wirklich ein Problem haben, ist keiner mehr da, um denen zu helfen. Und dann sagt er, wir haben gerade so viele Leute mit Papercut, also mit so einem Papierschnitt im Finger, die da rumsitzen und rumheulen. Und dann dachte ich, boah, jetzt fehlt mir aber noch was. Und dann fing der an, alte weiße Männer sehen sich mittlerweile als Opfer.
Ja.
Und da hatte er mich dann komplett, weil ich so dachte, genau das, dieses Rumheulen, ich als alter weißer Mann, weiß gar nicht, was ich sagen darf, ich bin ein Opfer. Mich ruft einer, oder jetzt, da kam ich halt jetzt gerade drauf, sorry für den Bogen. Ich muss im Hotel anrufen und irgendwie das Zimmer stornieren oder mich hat jetzt hier ein Kollege einfach so angerufen, ich bin ein Opfer, weil er mir hier meine Zeit reingreift. Ey Leute, übertreibt es nicht. Und wer jetzt beim Telefonieren sich als Opfer, wenn dich einer anruft, als Opfer sieht, das wird mir dann zu weit gehen.
Aber ja, das kann man nicht besser, beantworten, als du das gerade gemacht hast, weil ich finde es natürlich auch viel zu groß, aber du weißt, dass so Argumente kommen.
Ja, okay.
Und
vielleicht mal ernst?
Ja, gut gemacht.
Ja, weil können wir ja, sagen wir mal, jemand fühlt sich jetzt wirklich vom Telefonieren angegriffen.
Ja.
Dann müssen wir
Du
überschreitest seine Grenzen.
Ja.
Ich würde es noch anders sagen und da meine ich es jetzt wiederum völlig ernst und da würde ich auch dann sagen, ja, da ist doch jemand, der leidet und da ist jemand, der von etwas Opfer ist, jemand mit einer sozialen Phobie.
Ja.
Ne, für den Kontakt von anderen Menschen und diese Angst, des schlecht rüberkommens, die Angst der Herabwürdigung, die wir alle in uns haben, aber die bei diesen Menschen wirklich krankhaft groß ist, die wäre so stark, dass wenn der telefonieren muss, der das gar nicht hinkriegt, da würde ich doch sagen, das kann ich total mir vorstellen als Psychologe, unbedingt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, du hast sie jetzt so runtergerattert, aber das sind ja schlagende Argumente, wenn jemand da eben Defizite hat, wenn wir sie so bezeichnen wollen, dass er das einfach so nicht kann. Und ja, je weiter man da reinrutscht, und das tut mir dann immer so leid, desto schwerer ist es ja. Die Pandemie ist ja das beste Beispiel, dass Leute eine Sozialphobie entwickelt haben, die vorher vielleicht gar nicht so stark war, aber für die ist es schwer, rauszugehen. Und mit jedem Tag, den sie nicht rausgehen, wird es ja noch schwerer. Und das tut mir dann immer so leid, weil...
Ja.
Also ich versuche dann möglichst in Telefonaten unterhaltsam zu sein, damit es auch Spaß macht, wenn ich anrufe. Es gibt ja so Namen, die auftauchen, da läuft es dir eiskalt den Rücken runter und denkst dir, nein, bitte nicht, bitte, bitte nicht, bitte, leg auf.
Achso, wenn es am Handy klingelt.
Ja.
Ja, das habe ich auch.
Und der Name anonym gehört dazu, würde ich sagen. Ne?
Ja, geh ich nicht dran.
Nee, mache ich auch nicht. Das wäre nämlich die Frage jetzt gewesen. Aber finde ich auch scheiße. Also soweit hat man mich schon. Dann wenigstens vorher eben die berühmte WhatsApp, hättest du heute Nachmittag mal Zeit zu sprechen.
Nee, okay, aber du hast gerade für mich noch davor den allerwichtigsten Punkt eigentlich gesagt. Es tut einem irgendwie leid.
Ja.
Also, sagen wir jetzt mal, ich stelle fest, ich habe Angst davor, im Restaurant anzurufen und einen Tisch zu reservieren.
Ja.
So, dann kann ich jetzt, je nachdem, wie groß ich darunter leide, bei einer sozialen Phobie, doch völlig zu Recht sagen, ich bin ein Opfer von einer psychischen Störung oder wie auch immer ich das dann formuliere. Und dann, wer wird dir jetzt absprechen, dass das auch ein echtes Leid ist und dass das auch einen Leidensdruck darstellt? Aber von da ab geht's doch jetzt runter in Abstufungen.
Ja,
dass
ja,
dann irgendwer
ja.
Der sagt, das ist mir richtig unangenehm, das würde ich echt ungern machen. Kannst du das bitte machen, Bonnie? Dann lass lieber gar nicht erst ins Restaurant gehen, weil ich kann keinen Tisch reservieren. Der täte mir auch noch irgendwie leid. Aber ab dann, oder jetzt tun mir alle leid, darum geht's ja gar nicht, sondern ab irgendwo einem Punkt, finde ich, muss man sagen, das ist mir unangenehm. Ich habe vielleicht eine gewisse Angst davor, aber wenn wir hier beim Bedeutend Fühlen doch eine Sache hoffentlich immer wieder rausgearbeitet haben, eine Angst lässt nach, wenn ich mich der stelle.
Ja.
Und da gibt es kein links, rechts, drüber, drunter, dran, vorbei. Wenn du vor sowas Angst hast und du möchtest es loswerden, stell dich dem. Wenn du jetzt sagst, ich telefoniere aus anderen Gründen nicht gerne, einfach weil eine WhatsApp effizienter ist im Arbeitskontext, super, kein Problem. Aber wenn du das Gefühl hast, ey, vielleicht steckt da auch noch ein bisschen mehr hinter, nämlich ich weiß gar nicht mehr, wie ich direkt mit jemandem kommunizieren soll, den ich nicht kenne. Ich muss da meine Komfortzone verlassen. Da kann ich dir nur empfehlen, mach es. Ruf ihn an.
Aber du hörst doch von jedem Zweiten im Moment unter 40, ich telefoniere nicht so gerne. Ja, was soll ich denn da sagen? Also die schönste Antwort finde ich wirklich von mir. Da muss ich mich einmal loben. Aber ich... Ja, dann.
Okay, das ist eine sehr schöne Antwort. Ich würde noch dazugeben wollen, für mich geht bei diesem WhatsApp viel verloren. So, ne? Es sind so kleine Pausen, die man beim Sprechen macht. Es ist übrigens auch die Fähigkeit, was ja sehr, sehr oft leider schief geht, dass man beim Telefonieren dann noch was anderes macht. Vielleicht ist auch das noch ein Punkt, AC, den wir noch nicht beleuchtet haben. Beim Telefonieren, wenn ich es ehrlich mache, muss ich mich ja wirklich auf dieses Gespräch konzentrieren und ich muss eine Sache machen. Vielleicht kann ich dabei noch Salat waschen oder bügeln oder was weiß ich, was Auto fahren.
Aber das hörst du immer. Also ich als alter Vertriebler, der so zig Seminare für Verkaufstrainings durchlaufen hat, kennt ja alle Tricks des Telefonierens. Und also das Wichtigste ist wirklich, sich hinzustellen, am besten zu laufen in einem Raum, in dem man alleine ist und dann das Gegenüber zu einem Flugzeugträger zu überreden oder was man auch immer verkaufen will.
Ja, genau, aber dieses, sich da so drauf einzulassen, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die uns abhanden kommt.
Also wenn ich meine Freundin anrufe und ich gucke auch nur einmal aufs Handy, ob bei Instagram was Neues ist, das hört die sofort.
Ja, das kenne ich auch. Aber es ist ja auch scheiße, wenn du mit jemandem sprichst, guck mal, im Café, wie scheiße fühlt man sich im Café, wenn man aufs Handy guckt?
Ein ganz wichtiger Punkt.
Es wird ja einem ganz besonders klar, wenn man im Café sitzt und merkt, die andere Person guckt aufs Handy, dann denkst du, boah, das ist aber jetzt irgendwie unangenehm gerade. Und um dieser unangenehmen Situation zu entkommen, weil ich sitze hier mit jemandem, der nicht auf mich reagiert, das spricht Urängste in uns an, das ist Abweisung, da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass sowas im Prinzip wirkt wie eine Backpfeife ins Gesicht, also das Schmerzareal im Hirn anspringen.
Ach gut, jetzt wird es aber wissenschaftlich, oder?
Ja, da muss ja. Du greifst dann auch nach dem Handy, um dieses unangenehme Gefühl loszuwerden und zu signalisieren nach außen, aber vor allem auch dir selber, ich habe ja auch Menschen, mit denen ich hier noch kommuniziere. Irgendwer wird mir schon bei WhatsApp geschrieben haben. Und wenn dir dann keiner geschrieben hat, dann machst du nochmal kurz Spiegel Online auf, dann Instagram, dann dein Kalender, dann die Mails und dann machst du das Ganze von vorne, wenn der andere immer noch am Handy hängt. Und in dem Moment, wo der andere dann sein Handy weglegt und denkt, ja, ich habe ja kurz nur WhatsApp geschrieben und dich anguckt und merkt, jetzt hängt der am Handy, muss der ja wieder ans Handy. Also
wollte ich gerade sagen, dann ist alles im Eimer. Scheiße.
Teufelskreis. Also ja. Diese direkte Kommunikation, nochmal Treffen, dann Videoanruf, dann Anruf und dann irgendwann ganz am Ende eine schäbige WhatsApp. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in dieser Zeit hochhalten müssen.
Ja.
Deswegen telefoniert Leute. Was haben wir uns als Kinder gestritten, wer jetzt telefonieren darf? Und noch mit Mutter war der größte Streit, weil die hat auch viel mit ihren Freundinnen telefoniert. Und wir hatten ein Telefon bei uns in Solingen und das war, ja, jetzt, da war Telefonieren ein total hohes Gut.
Aber jetzt dürfen wir eine Person natürlich nicht vergessen, der Vater. Wenn mein Vater ranging, wusste ich, hier geht jetzt nichts. Der war so ein unterhaltsamer Mensch und so warm und liebevoll im direkten Umgang. Aber am Telefon funktionierte er wie eine Maschine. Nannte seinen Namen. Also
nannte seinen Namen und dann Feierabend, oder?
Ja. Und Papa, wie sieht's denn aus? Ja, das Klima und Wetter hier ist durchaus zufriedenstellend. Und wir hatten einen schönen Nachmittag. Es wurde Kuchen gereicht. Wirklich, nichts zu machen, als wenn da so ein Schlagroboter dran ist. Wie war es denn mit deinem Schön. Vater?
Er auch, absoluter Telefonhasser. Der war dann immer, der konnte das dann nicht verstehen, wie so Mutter am Sonntag 3 Stunden mit einer Freundin telefoniert. Und danach noch mit der Nora und noch mit der Marlene und Vater immer, was? Und früher hat man ja noch pro Minute bezahlt.
Ja.
Und das wird dann bei uns nachgehalten, wer jetzt wie viele Minuten wohin telefoniert hat. Zumindest in meiner Erinnerung. Und Vater, glaube ich, war da immer letzter Platz. Telefoniert gar nicht.
Oh Gott, ja.
Aber er schreibt jetzt auch keine WhatsApps. Wobei Väter natürlich so, die Väter haben so bestimmte Themen, wo die WhatsApps schreiben. Dann leiten die so Gruppenbriefe weiter. Hier kannst du diese Petition unterschreiben gegen die Klimakatastrophe. Also ich kriege viele solcher Gruppennachrichten von meinem Vater.
Ja, okay, verstanden. Wir bleiben an dem Thema dran und werden uns vielleicht mal einen jungen, sprachgewaltigen Menschen hier einladen müssen, der unter 20 ist. Was hältst du davon?
Ja. Ja, dem schreiben wir dann eine WhatsApp und gucken, ob der antwortet.
Ganz zum Schluss noch bei diesem Thema, beste Antwort auf jemanden, der dir immer wieder Sprachnachrichten schickt, obwohl er weiß, das wird hier nichts. So, wo ist die Obergrenze von Sprachnachrichten? 15 Sekunden?
Ich höre alles auf doppelter Geschwindigkeit, bin so sauer, dass WhatsApp noch keine künstliche Intelligenz hat, die mir das Ding in Text übersetzt und ich hasse Sprachnachrichten.
Okay, gut.
Ja. Ich 15 Sekunden, wenn ich so eine 3-minütige Sprachnachricht, ich höre die einfach nicht an.
Ja.
Es tut mir immer irgendwie, einerseits tut es mir leid, andererseits, ich hasse es so sehr. Bei mir, wenn ich mal eine Sprachnachricht verschicken muss, was manchmal passiert, weil ich einfach, zum Beispiel, wenn wir eine Redaktionsabsprache haben, dann müsste ich so viel Text schreiben, das schaffe ich dann wieder zeitlich nicht. Das fängt immer an mit, sorry, ich hoffe, dass du diese Nachrichtenart hier nicht ganz so scheiße findest wie ich.
Ja, auch da der 100%-Trick, antworten, sorry, mein Handy kann technisch keine Sprachnachrichten abspielen. So, weiter geht's.
Wir können weiter, wir reisen, mir gefällt das jetzt schon hier durch diese Themen zu reisen, aber ja. Es waren die Sachen, die uns, oder es sind die Sachen, die uns umtreiben und ich komme noch auf die Reise zurück mit einem Thema, was du, während du durch Vietnam reist, natürlich immer im Gepäck hast.
Ich ahne. Ja.
Und zwar der Vietnamkrieg.
Ja.
Du musst mir noch mal kurz sagen, wie viel hast du denn davon damals mitbekommen? Weil für mich war das ja alles, Ende war 1975, alles vor meiner Zeit.
Ja, ich hab das noch mit 75 war ich ja dann 10. Ich habe eine ältere Schwester, das heißt, so über deren Clique habe ich da viel mitbekommen. Eben auch diesen Generationskonflikt, dass die Jungen natürlich dagegen waren. Und es war am Gymnasium war es ein Riesenthema. Und ich weiß auch, dass die Abi-Jahrgänge durch die Stadt zogen und Ho 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 Chi Minh riefen und Ami Go Home. Also da war die Grundlage und ich habe es ja eingangs dieses Gespräch schon mal gesagt, dass Vietnam für mich popkulturell auch eine Bedeutung hat. Tatsächlich habe ich jetzt, als du in Vietnam warst, wenn man mit einem Thema beschäftigt ist, mir viele Filme auch nochmal wieder angesehen. Am Samstag noch die Apocalypse Now in der Redux-Fassung, die ist 3¼ Stunden lang. Und insofern denkt man immer, es ist einem nah, aber ist natürlich auch schon lange her. Aber wenn du beobachtest, was in der amerikanischen Filmindustrie und auch für die Musik für die amerikanische Musik dieser Konflikt bedeutet hat, dann kann man das natürlich absolut nicht außer Acht lassen, wenn man das Land bereist, oder?
Total. Und diese Filme Apocalypse Now, es gibt so viele, aber ich.
Platoon, Born on the 4th of July, genau. Good Morning Vietnam und. Ja.
Ich habe sie gefühlt alle gesehen und diese Filme lassen dich ja nicht kalt. Das.
Aber wie sehen die Vietnamesen selber das? Weil wir kennen ja hauptsächlich die amerikanische Seite.
Genau, und das war ganz schwierig rauszufinden. Wir müssen das, du hast gerade den Ho Chi Minh schon angesprochen, vielleicht einmal einsortieren. Vietnam ist ein unglaublich langgezogenes Land, ne? Also es ist sehr, sehr schmal, dafür sehr, sehr lang. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, im Norden ist es mit Hochländern zum Teil auch sehr kalt, im Süden wird es dann richtig warm. Und Vietnam war eben auch politisch aufgeteilt in einen eher sehr westlichen Süden und in einen dann eher kommunistischen Norden, wo der Ho Chi Minh eben als Führer gekämpft hat gegen den Süden. Und ich hatte, für mich immer war immer klar, ja, die Amerikaner, wie die sich da verhalten haben in diesem Krieg, das ist Wahnsinn, das ist kriegsverbrecherisch, das ist eine Katastrophe. Da habe ich eine super spannende Doku auf Arte gesehen. Ich packe die mal nachher in die Podcast-Description.
Ja, ja.
Geschehen neu gesehen, heißt das Ding, wer mal reingucken möchte. Ich packe es aber auch in die Podcast-Description. Und da ist halt eben auch so dieses Thema Bürgerkrieg und Brüderkrieg, was aufgegriffen wird, weil eben in Vietnam auch die Bevölkerung im Prinzip wählen musste zwischen zwei Regimen. Es gab dann den 17. Breitengrad, ne, mit dem Genfer Abkommen 1954 wurde quasi diese französische Kolonialherrschaft, die es davor gab, ja, wenn man so will, abgekattet und dann war eben entlang des 17. Breitengrads die Trennung. Ja. Und jetzt musste man sich in der Bevölkerung entscheiden, und zwar nicht nur entlang dieser Demarkationslinie, sondern eben auch zwischen zwei Ideologien. Einmal dieser prokommunistische Norden, die Demokratische Republik Vietnam, und dann der Teil vom Westen unterstützt, und zwar im Süden von Vietnam. So, und die Leute hatten jetzt relativ wenig Zeit, 300 Tage, sich für eine Seite zu entscheiden. Und dann begann eben ein grausamer Krieg auch innerhalb dieses Volks und eben auch innerhalb dieser Menschen dort. Und dann wurden Szenen beschrieben, wie Leute, die vorher noch in dieselbe Schulklasse gegangen sind, sich dann ein paar Monate später abgeschossen haben.
Ja, Wahnsinn.
Und das muss man dazu berücksichtigen. Und das sagten die uns auch vor Ort. Wenn wir sagen Vietnamkrieg, dann ist für uns alles klar, was gemeint ist. Und die meinen, welchen Krieg in Vietnam meint ihr?
Ja, genau.
Weil das ist nicht erstens geht er unglaublich lange.
Ja, vor allem, wir sagen Vietnamkrieg.
Ja?
Und was wir meinen, ist natürlich das, was die als amerikanischen Krieg bezeichnen.
Genau, und die sagen amerikanischer Krieg und davor gab es auch schon Kriege. Also das muss man eben einfach berücksichtigen. Und wir sind jetzt, ich habe ja eben die Motorradreise beschrieben und dieses Leben im Norden und eben auch Hoi An als Hauptstadt. Wir sind jetzt von dort aus weiter nach Süden mit dem Nachtzug. Und da wurde es dann eben, erzähle ich gleich von, wirklich so, dass du einen Eindruck davon bekommen hast, jetzt natürlich Jahrzehnte später, aber was Krieg bedeutet. Und ich fand dieses Thema deswegen so relevant für uns jetzt hier, auch wenn wir sagen, ach, Vietnamkrieg, vielleicht noch nie was von gehört oder habe ich nichts mit zu tun, weil ja gerade Krieg in Europa ist. Und da will ich jetzt mit dir hin. Also vielleicht erstmal aber kurz, weil das natürlich auch zur Reise gehört, mit dem Nachtzug in Vietnam.
Ja.
Wieder von Vater den Tipp bekommen, Leute, reist mit dem Zug durch Vietnam. Ich habe hier eine super spannende Doku gesehen. Dann auch bei YouTube wurde der hochgelobt als total praktisch, weil man ihn an eine Übernachtung spart. Man muss dazu sagen, es ist sowieso alles so günstig dort, dass du quasi 8 Euro sparst.
Ja.
Und jetzt kommt dieser Zug komplett pünktlich in diesen Bahnhof eingefahren. Und ich dachte schon, oha. Da können Sie ja mal die Deutsche Bahn ein Scheibchen abschneiden.
Ja.
Als wir dann in diesem Zug drin waren, habe ich aber schnell gemerkt, dass es andere Abstriche gibt. Also wir sollten jetzt, glaube ich, 12 Stunden den Zug fahren. Und wir haben dann gedacht, ja, da gibt es ja einen Speisewagen, da essen wir schön was. Und auf dem Weg zu diesem Speisewagen stieg aber die Kakerlakendichte und auch die Größe der Kakerlaken. Also es fing mit sehr kleinen an. Und
die wussten auch, wo das Bordbistro ist.
Die wussten auch, wo das Bordbistro ist. Das Bordbistro war auch geschlossen, weil
wegen so ungefähr
die Hälfte der Besatzung auf... Nein.
Entschuldigung, den konnte ich nicht liegen lassen.
weil die Besatzung auf dem Boden in diesem Bordbistro ihren wohlverdienten Schlaf sich geholt hat. Also gab's nix. Wir haben dann noch ein bisschen Skat gespielt. Kann bei uns drei deutschen Motorradfahrern bleiben. Bernd, Harald und Wolfgang haben dann ein bisschen Skat gespielt, ne, auf dieser Reise. Und irgendwann musst du aber ins Bett. Und bevor du ins Bett gehst, ist ja klar, ich habe viele Ticks und einer ist, dass ich dann immer nochmal aufs Klo muss.
Ja.
Muss ich natürlich vorher einmal aufs Klo. Und ich weiß nicht, ob du auch so ein Klo-Ranking hast.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich warte noch mit der Antwort.
Ja. Also ich hätte gedacht, dass jeder so ein Klo-Ranking hat. Also so eine klassische Eins wäre dann zu Hause, im eigenen Zuhause oder bei den Eltern oder so guten Freunden, ne, denen man hygienisch vertraut.
Okay.
Stufe 2 wäre dann irgendwie in so einem netten Café oder ein gutes Hotelklo, wo wirklich alles sauber ist. Man setzt sich hin, aber lieber nur so auf eine Backe. Weißt du, dann sitzt du so leicht schräg. Machst du das auch?
Nee, ich bin da ein bisschen handfester als du, aber ich schreibe mir gerade das Wort Klo-Ranking auf. Thema wird auf jeden Fall in meinem neuen Programm prominent unterwegs sein. Super, ja, super Wort, Klo-Ranking.
Ja, habe ich noch die 3 für dich, das wäre so ICE-Klo, ne, in Deutschland, definitiv nur mit Klopapier. Ja. Und dabei, das machen viele falsch, muss man vor allem natürlich vorne im Genitalbereich auch darauf achten, dass man da auch was hinlegt und nicht nur da, wo die Schenkel aufdrücken, weil du willst natürlich gerade mit diesen sensiblen Stellen bloß nicht an diese Klobrille kommen. Und Stufe 4, meine bisherige Endstufe, wäre dann so ein Dixie-Klo auf dem Festival.
Oh Gott,
da
ja.
muss es irgendwie im Stehen gehen. So, und in diesem Zug jetzt musste ich eine neue Kategorie aufmachen, und zwar Stufe 5, wo du alles aus Stufe 4 hast, aber mit Tieren, also diesen Kakerlaken, und in Bewegung. Weil dieser Zug ruckelt und wackelt natürlich, und jetzt hast du diese sehr volle Schüssel vor dir und die schwappt natürlich. Und das heißt, du musst jetzt irgendwie stehend agieren. Ich musste zum Glück nur pinkeln, also sonst wäre wirklich ganz schwer geworden. Aber weil das sich alles so bewegt, weil die Tiere da sind und weil du sowieso schon in diesem Zug-Vibe bist, war das wirklich eine Experience der neuen Stufe 5 in meinem Klo-Ranking.
Das 12 Stunden. Ja, klingt so ein bisschen nach Dschungelprüfung, aber ja, also ich kenne es ja jetzt aus Afrika, dass man sich auch lange verkneifen kann. Lange, lange.
Ja, aber pinkeln.
Zumindest Bett, Nummer 2, ne? Ja.
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 Die zweite Art von.
Ja, die Amis unterscheiden noch, ne? One or two.
Ja. Two war, soweit war es zum Glück jetzt in dem
Ja, das wäre wirklich der Super-GAU gewesen, ne?
Wir sind dann angekommen in. Beenden wir die Klo-Thematik und damit auch die Zugfahrt. Wir sind dann angekommen nach einer wilden Nacht in diesem Zug, weil es ruckelt, es ist eng und so weiter, in Hue, der ehemaligen Kaiserstadt, und sind dann von da aus mit einem total netten Guide, der jetzt auch Englisch sprach, wenn auch holprig, in die sogenannte Demilitarized Zone gefahren. Das ist quasi die ehemalige Trennung dann zwischen Nord- und Südvietnam.
Ja,
also, und er sagte, dieser Name, demilitarisierte Zone, wäre total zynisch, weil in diesem Bereich sind so viele Bomben gefallen. Ich weiß jetzt nicht mehr den Faktor, aber so nach dem Motto, 3-mal mehr als im gesamten Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und man war jetzt in den Museen, die man dann dort besuchen kann, nie so ganz sicher, was ist jetzt Propaganda und was nicht. Aber da waren dann so Zahlen, dass pro Einwohner dort 7 Tonnen Bomben abgeschmissen wurden. Und ich finde, ich persönlich muss ganz klar sagen, dass der Krieg in der Ukraine mein Verständnis von Krieg und auch mein Verständnis von Pazifismus total anfängt zu challengen, dass, ne, du ja wirklich auch anfängst, dich zu hinterfragen und deine Sicht zu hinterfragen, weil ich sonst immer pazifistisch und natürlich gegen den Krieg bin, aber ich bin gegen Krieg, das sagt sich dann auch so leicht. Und dann gibt's eben Krieg. Und das hast du dann dort, da hast du dort ein Verständnis davon bekommen, was das bedeuten muss, weil wir sind dann mit diesem Guide in die Tunnelanlagen gefahren.
Ja, okay.
Und wer davon noch nie gehört hat, man muss sich das jetzt so vorstellen: Diese unglaubliche militärische Übermacht USA greift hier in diesen Krieg ein, der zwischen Nord- und Südvietnam stattfindet, noch unter Beteiligung der Franzosen, und will jetzt Vietnam davor bewahren, um es mal so zu nennen, komplett kommunistisch zu werden. Also die wollen nicht, dass der kommunistische Norden übernimmt, damit nicht die ganze Region Südostasien kommunistisch wird. Und wie machen die das? Ja, natürlich mit einigem Vorgeplänkel, aber am Ende des Tages fangen die an, dieses gesamte Land da zu bombardieren mit ihren riesigen Flugzeugen, und es geht ja noch weiter. Sie sprühen Agent Orange, und das würde mich jetzt interessieren, weil das kannst du vielleicht besser beschreiben als jemand, der das ja auch damals in der Zeit so mitbekommen hat. Wie hat man das wahrgenommen? Was war das in eurer Wahrnehmung damals? Wie kam das hier an?
Für die Jüngeren nochmal erklärt, Agent Orange ist ein Gift, was sie den Dschungel entlaubt, also eben die Bäume entlaubt, damit sie freiere Sicht haben auf die sich dann im Dschungel natürlich versteckenden Soldaten, vietnamesischen Soldaten und ja, dieses Mittel überhaupt nicht erprobt, was es mit den Menschen macht. Ich glaube, es ist stark krebserregend, wie sich nachher herausgestellt hat. Das ist ja alles noch in dieser Bevölkerung drin, die ich schon so leiden musste. Man muss, glaube ich, auch eine Zahl oder zwei Zahlen nochmal miteinander vergleichen, weil man stellt sich jetzt vor, da standen die Vietnamesen den Amerikanern gegenüber. Die Vietnamesen haben über 4 Millionen Tote in diesem Krieg und die Amerikaner 55.000. Und da sieht man schon, mit welchem persönlichen Einsatz von Menschenleben die Vietnamesen da um ihr Land gekämpft haben. Das ist der totale Wahnsinn. Und dann kriegst du von oben nicht nur eben Agent Orange auf den Kopf und die Bäume werden entlaubt und vieles andere Gesundheitliche wird auch zerstört, sondern auch noch Napalm. Und das ist für mich die totale Apokalypse. Wenn du Napalmbomben wirfst und alles brennt und die Menschen brennen und die ganze Umgebung, das ist der Wahnsinn.
Ja, und wo du es auch nochmal so erzählst, ich muss da so schlucken und stell mir, das finde ich einfach so bedrückend, weil wir haben ja eben über, ja, als ich das beschrieb mit diesen Bergbau und die Natur des Menschen gesprochen und dieses Gutsein des Menschen. Und letztens hier in der Folge mit Lynn und Leo zum Stanford Prison Experiment haben wir auch über das Böse gesprochen. Und diese Vorstellung, in einem Flugzeug zu sitzen und Bomben abzuschmeißen, und wir konnten diese Bomben dort nicht nur sehen, sondern weil das manchmal auch dazu quasi eingeladen wurde, auch anfassen.
Ja.
Und dann hast du da so einen riesenhaften Metallkörper, der so groß ist wie ein Kind und manche waren so groß wie ich, der einen Stahlrand hat, der ist gefühlt 6, 7, 8 Mal so dick wie unsere MS Günther. Also ein massives Stahlding. Und wenn du dir dann vorstellst, in der Mitte dieses Stahls explodiert etwas, was diesen Stahl auseinanderbrechen lässt.
Ja.
Und was dann Feuer sprüht und was Gifte enthält und was Menschen auf Menschen geschmissen wird. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und diese Überlegung, finde ich, zumindest bei mir war es so, reißt mit.
Wie war denn, du hast es ja kurz angerissen, aber die Stimmung, als ihr da rauskamt, als ihr jetzt gesehen habt, wie dieser Krieg funktioniert, die Bomben angefasst, wie wart ihr da? In welcher Verfassung wart ihr?
Also das Bedrückendste war dann in einem Museum, wo die Opfer gezeigt wurden. Mhm. Und du hast es gerade gesagt, die sind ja jetzt nicht weg. Ich erinnere mich an eine Situation deutlich vorher, wo ich zu den anderen beiden hingegangen bin und gesagt habe, ey, ich habe eben einen Mann gesehen, der hatte eine Behinderung, die habe ich noch nie gesehen.
Ja.
Und zwar hatte der so einen, ich sag mal, so eine Art doppelten Daumen. Kannst du dir das vorstellen? Also als wäre der Daumen so, als hättest du zwei Daumen nebeneinander.
Aha. Und, also totale Missbildung. Ja.
Ja. Und dann in diesem Museum wurde dir halt klar, das sind die Nachwirkungen von Agent Orange, von den Phosphorbomben, die von den USA dort abgeschmissen wurden. Es gab übrigens riesige Prozesse in den USA, weil natürlich auch die Soldaten, die es abgeschmissen haben, da zum Teil von betroffen waren nachher.
Ja, ja.
Die haben Entschädigungen bekommen, nach Vietnam ist nichts geflossen und du hast dann, als wir quasi das dort alles dann mitbekommen haben, diese Fotos gesehen. Das war ja einer der ersten Kriege, die jetzt auch so begleitet wurden am Anfang, weil er so lang ging, noch mit Schwarz-Weiß-Fotos. Dann irgendwann in dieser Ausstellung wurden die Fotos zu Farbfotos und irgendwann gab es natürlich auch Film. Und das zu sehen, die Fehlgeburten, die dann dort in Gläsern aufgestellt waren, ne? Also wirklich, du siehst ein Embryo, der nicht überlebt hat, weil die Mutter mit einem Entlaubungsmittel, übrigens hergestellt von Monsanto, was heute zum Bayer-Konzern gehört, aus der Luft bombardiert wird, weil sich ein anderes Land überlegt hat, wir müssen den Urwald entlauben, damit wir besser dann auf euch schießen können. Da verlierst du doch den Glauben. Ging es uns. Also man hat es kaum ertragen.
Ja. Gut, dass ihr es euch angesehen habt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen soll. Es ist wirklich dann besonders zynisch. Es wurde ja noch 2, 3 Jahre weiter bombardiert, obwohl die Amerikaner schon abgezogen sind. Die haben einfach dann aus der Luft weitergeworfen. Das ist schwer auszusprechen alles.
Alles kaum zu ertragen. Und was mich daran so beschäftigt hat, war eben, und da kommen wir jetzt dann vielleicht auch zum Heute und zur Gegenwart, das finde ich ja immer, das ist der riesenhafte Wert an der Historik, an der Geschichtswissenschaft, dass du ja versuchst, daraus Lehren zu ziehen und Dinge zu verstehen, weshalb ich so wichtig finde, dass wir eben keine Vergessenskultur haben, sondern und keine Geschichtsvergessenheit, sondern uns eben erinnern und versuchen zu begreifen. So schwer das dann manchmal auch ist, wie gucken wir auf sowas und wie gehen wir mit sowas um? Und ich habe mich dann immer gefragt, diese Idee jetzt, dass die USA vor dem internationalen Kriegsverbrechertribunal, dass so ein Bush angeklagt wird, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Oder dass die USA mal für sowas zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist so absurd, weil das ist überhaupt unvorstellbar. Und dann hast du das Gefühl, alle paar Jahre wird dann so ein afrikanischer Kriegsfürst für irgendwas da verklagt und mit Sicherheit auch zu Recht. Aber der Westen macht sich's, wie er dann will. Und natürlich nicht nur der Westen, aber das hat mich zum Beispiel auch total umgetrieben.
Zumal man versucht natürlich den Informationsfluss bei den Kriegen. Das hat man ja in Vietnam gelernt, weil die Journalisten waren alle eingeladen, konnten auch dahin. Aber das hat die Stimmung natürlich kippen lassen in den USA, eben gegen den Krieg kippen lassen. Und ja, da ist man schlauer geworden. Also nicht nur in den USA, sondern auch überall woanders. Das sehen wir sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite. Wenn Zelensky nicht so ein Meister der Öffentlichkeitsarbeit wäre wahrscheinlich schon die Unterstützung wesentlich weniger geworden. Und es wird auch benutzt jetzt natürlich. Das ist oder auch im Irak. Gestern im Weltspiegel war noch ein Bericht über den Irak. Genauso wie du es gesagt hast, da sind Opfer der amerikanischen Willkür, auch viele Insassen von Abu Ghraib, die einfach so auf der Straße verhaftet wurden, ohne irgendwelche Grundlagen. Ja, die haben noch keine Entschädigung gesehen. Teilweise Wahnsinn. Fürs Leben gezeichnet, ja.
Leon, Atze, weißt du, was richtig super ist an diesem kleinen Minicomputer, den wir überall mit hinnehmen?
Ich denke mal, mein kleiner Boomer-Freund meint das Handy.
Ja, klar, ist doch klar. Wie der Name schon sagt, auf dem Smartphone haben wir auch immer super viel Wissen dabei. Und im besten Fall kriegen wir das auch noch in unseren Kopf.
Yes, ich finde tatsächlich, also man kann viel über Smartphone schimpfen, aber es gibt ja durchaus Apps, die was bringen, die einen vorwärts bringen, die einem Wissen vermitteln. Bubble zum Beispiel, haben wir euch hier schon mal vorgestellt. Das ist die Sprachlern-App, nicht nur preisgekrönt, sondern eine, wo das Sprachenlernen auch echt Spaß macht.
Ja, bei Bubble lernt man Dialoge, die man direkt gebrauchen kann. Auf 14 Sprachen in 10 bis 15-minütigen Lektionen ist das Sprachenlernen easy in den Alltag zu integrieren. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, in der Mittagspause, am Flughafen oder sogar im Hop-on-Hop-off-Bus.
Und was du das letzte Mal im Hop-on-Hop-off, egal, wo du das machst, ist im Prinzip wirklich egal. Das ist nämlich genau die Idee von Bubble. Du kannst ganz verschiedene Lernmethoden anwenden. Du kannst übrigens auch Podcasts, falls ihr das wie hier mögt, anhören. Es gibt Spiele zum Sprachenlernen, die man dafür nutzen kann. Und wirst wirklich im Prinzip immer wieder durch diese App daran erinnert, dass man auch dranbleibt, dass das funktioniert am Ende.
Ja, vielleicht gibt es ja sogar bald eine Lektion mit psychologischen Begriffen. Ey, dann machen wir bald die nächste Folge auf Italienisch.
Wir drehen das um. Leute, probiert das mal aus. Bubble macht wirklich Spaß, wenn ihr eine Sprache lernen wollt, wenn euch das reizt. Dann geht ihr einfach auf bubble.com/audio. Der Link ist immer auch in den Shownotes. bubble.com/audio und gebt unseren Code ein. Feel, F-E-E-L. Und dann kriegt ihr ein ganzes Jahr Bubble, aber für den halben Preis. Das Angebot ist gültig bis zum 31. Mai. Also los, zuschlagen, Bubble holen. Feel ist der Code.
Alle Infos findet ihr natürlich nochmal im Linktree in der folgenden Beschreibung.
Ich habe hier einen Artikel, der dann prompt in dieser Zeit, in der wir jetzt auf der Reise waren, rauskam aus Spiegel Online, mal für dich mitgebracht. Mhm. Und ich weiß, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Verbinden von ganz verschiedenen Themen auf den ersten Blick, aber irgendwie gehört es für mich zusammen. Und Krieg ist gerade so relevant, von Thomas Fischer. Das ist ein ehemaliger Bundesgerichtshofsrichter,
sehr also meinungsstark, ist wirklich, glaube ich, nicht so beeinflussen von außen.
Lässt sich nicht so sehr beeinflussen, ja. Und schreibt jetzt Folgendes, ich zitiere, ja. Am 20. März 2023, sehr geehrte Leser, jährt sich ein Ereignis, das seinerzeit die Bundesrepublik Deutschland erschüttert und zu einer Zeitenwende ihrer Regierungspolitik geführt hat. Falls Sie vergessen haben sollten, um was es hier geht, lassen Sie mich die Worte des Bundespräsidenten zum Gedenktag zitieren. Achtung! Die Unverletzlichkeit von Grenzen, die Souveränität und Selbstbestimmung eines Landes, Menschenwürde und Frieden, die Einhaltung von Regeln und Recht, das bedeutet Bush nichts. Alles, worauf unser Zusammenleben in der Welt aufgebaut ist, zählt für ihn nicht. Es zählt aber für uns. Bushs völkerrechtswidriger, verbrecherischer Angriffskrieg auf den Irak hat die Sicherheitsordnung einmal mehr in Schutt und Asche gelegt. Er ist ein Angriff auf alle Lehren, die die Welt aus zwei Weltkriegen gezogen hat. So, das geht jetzt hier noch weiter. Ich kürze ein bisschen. Zum Schluss kommt folgender Satz. Wer morden und töten lässt, wer Städte zerstören lässt, Der wird vor der Geschichte niemals als Sieger dastehen. Der hat schon verloren. So, und jetzt Achtung, ja, ich weiß nicht, ob, ja, wie du das findest, aber ich fand das heftig, als ich das so, hatte ich so nicht mehr auf dem Radar, als ich es jetzt hier gelesen habe. Und jetzt sagt der, ich kürze wieder ab, verarscht, liebe Leser, des Rätsels Auflösung, das waren jetzt meine Worte, ja, kleiner Scherz, im Vorgriff auf den 1. April. Die oben zitierten Redeauszüge des Bundespräsidenten wurden am 24. Februar 2023 gesprochen, anlässlich des ersten Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine. Ja, ja. Im Text habe ich lediglich die Namen getauscht. Ersetze Putin durch Bush und Ukraine durch Irak. Das war die Überschrift des Artikels. Und also da musste ich wirklich schlucken, weil wir erinnern uns, im Irakkrieg von den Amerikanern und von den Briten vom Geheimdienst eine zusammengezimmerte Lüge der Weltöffentlichkeit präsentiert. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie die diese Fotos hochgehalten haben von den vermeintlichen Massenvernichtungswaffen, die sie da finden wollen. Ja. Zetteln die so einen Krieg an und du stehst da davor und bevor jetzt hier irgend so ein Alice Schwarzer oder Sarah Wagenknecht Jünger sich berufen fühlt zu sagen, ja, bitteschön, ich hab's ja gesagt, lasst mich bloß in Ruhe, ihr seid völlig schief gewickelt. Und da gibt es auch kein Aber hinten dran, sondern für mich gibt es einfach nur die Einsicht, wie unterschiedlich wir auf Krieg gucken und wie unterschiedlich mit Kriegsverbrechen umgegangen wird. Das ist für mich frappierend. Und das wurde mir dort auf dieser Reise nochmal so bewusst.
Ja, und genau. Und das ist mittlerweile alles Teil der Kriegspropaganda. Auch an der Stelle wird gelehrt und gelernt. Aber ich kann mir da innerlich nicht so aufs Maul hauen. Ich muss einen Kommentar dazu noch loswerden. Und weil du jetzt gerade auch noch Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer ins Spiel gebracht hast. Eine Wahrheit ist auch, hören die Ukraine auf zu kämpfen, sind sie unterworfen, der Willkür der Russen und versklavt sozusagen. Hören die Russen auf zu kämpfen, haben wir in der Ukraine Frieden. Sehr stark vereinfacht und trotzdem ist was dran.
Ja.
Und es ist eben nicht so einfach. Ich weiß, oh Scheiße.
Es ist nicht so einfach. Und im Irakkrieg gab es einen Diktator und so weiter, aber trotzdem war es ein souveräner Staat. In Vietnam war es viel komplizierter mit dem Bürgerkrieg oder nochmal ganz anders kompliziert. Also es ist nicht so einfach. Aber
was ist besser geworden? Was ist besser geworden im Irak?
Was ist besser geworden im Irak? Und der andere Moment, diese Bombe anzufassen. Und dir vorzustellen, die fällt runter auf ein Haus. Und die Amerikaner hatten ja diese Politik, suchen, zerstören, zählen. Also am Ende sollst du die Opfer zählen. Die haben dann einen General zitiert in so einem Podcast, den ich dazu gehört habe, wo der öffentlich sagt, ja, dass unser Ziel war, die Geburtenrate in diesem Land runterzubringen. Oh Gott. Die wollten die systematisch ausmerzen. Also da stehst du einfach vor und denkst, das ist unfassbar. Und da merkst du dann einfach, das war für mich so, was immer du tun kannst, und das ist vielleicht gerade in Zeiten von Frieden, den wir hier in Deutschland zum Glück haben, was Demokratie und Pazifismus erhalten kann, das tue.
Ja, ja.
Weil die Momente, wo das auf die Probe gestellt wird und wo dann es wieder zu Krieg kommen kann, ich glaube, die sind oft viel näher, als man sich das eigentlich so vorstellen könnte.
Oh, naja. Ja, okay, wer jetzt unter seinem Kopfhörer sitzt oder vor dem Lautsprecher und denkt, oh, die oder im Auto, die beiden wagen sich aber ganz schön weit raus aufs Eis. Ja, haben wir am Anfang schon gesagt, dass wir das heute machen. Und warum mal nicht, oder?
Ich werde das als Eindrücke von dort nicht vergessen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man mit dem Vergleichen von Kriegen finde ich immer schwierig.
Ja.
Haben wir, glaube ich, hoffentlich relativiert gemacht. Mit Schuldzuweisung ist natürlich schwierig in einer komplexen diplomatischen Welt. Aber wo für mich immer der Punkt ist, wo ich da fassungslos vorsitze, ist, wenn Giftgase auf Menschen aus Helikoptern oder Bombern geschmissen werden. Und das hat diese Reise, diesen Eindruck so dermaßen verstärkt. Du musst wissen, Arzt, wir waren ja in diesen Tunneln, ne? Die Bevölkerung hat sich zum Teil in Tunneln versteckt. Da ist es heiß drin, das ging 23 Meter runter. Die eine Frau in unserer Reisegruppe hat direkt gesagt, kann ich nicht mit runtergehen, ich bin klaustrophobisch. Und ich dachte, ja, bin ich zwar nicht, aber das ist echt eine unangenehme Vorstellung. Sechs Jahre haben die mitunter da unten drin gelebt. Da wurden Kinder geboren, da musste man aufs Klo gehen. Ich weiß nicht, auf welcher Stufe das dann ist. Dagegen werden alle meine Erlebnisse in diesem Leben bisher lächerlich gewesen sein.
Ja.
Und das, weil von oben Bomben fallen. Und das, oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja,
ganz cool.
Gehörte auch zu der Reise.
Ja, aber eine Frage noch zum Schluss. Wie sehen die den Krieg heute?
Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ja. Du hattest das Gefühl, dass der Reiseführer, der, wir waren ja jetzt dann, wir sind aus dem Süden quasi gekommen, dass der durchaus pro-amerikanisch ist. Mhm. Du hattest auch immer wieder Leute, die mit Amerika-Fahnen, jetzt nicht so wedelnd oder so, ne, aber so eine Amerika-Flagge auf dem Shirt, Coca-Cola gab es überall, war auch wieder so bezeichnet in diesen Bergdörfern, wo es nichts gab an westlicher Zivilisation, die man so kennt, gab es aber immer einen Kühlschrank im letzten Dorfcafé, wo frische Dosen Cola und Cola Light stehen.
Obwohl die Amerikaner da nicht waren.
Obwohl die Amerikaner da gar nicht waren. Und da war mein Eindruck, dass das überhaupt eben, das habe ich ja eben angerissen, aber das mag zu kurz greifen, weil ich nicht genug Leute gesprochen habe, aber von Hass gegen Amerikaner oder so einem grundsätzlichen Groll haben wir nichts mitbekommen.
Ja. Und jetzt, ja,
also das mag falsch sein.
Jetzt den Hebel nochmal wieder ganz rübergelegt. Wir gehen mal kurz wieder zum Strand, da wo gesurft wird, was auch immer. Gibt es da so typisch amerikanische Cafés oder so Anleihen an diese Kultur?
Ja, gibt es. Also es gab dann auch westliche so Backpacker-Hostels, die so im westlichen Stil gemacht waren. Mhm. Ne? Also wo immer, wenn wir da reinkamen und dachten, oh, das ist aber schön hier, war eigentlich völlig klar, das betreibt ein Australier oder ein deutscher Aussteiger oder ein Amerikaner, weil du einfach merkst, das bedient deinen Geschmack. Und das war so ein Zwiespalt, den ich auch erlebt habe, weil du einerseits halt klar hattest, ey, ich zum Beispiel kann zwar okay, aber eher schlecht mit Stäbchen essen. Für mich ist es sehr ungewohnt, morgens irgendeine Reissuppe zu essen. Für mich ist die Musik, die wir am Anfang gehört haben, die klingt für mich total dissonant. Und das zeigt halt einfach auch, was du für eine kulturelle Prägung hast. Und du hast dann halt eben morgens Bock auf Pancakes. Ne? oder halt ein Stück Baguette mit Käse.
Ah, ja.
Und das war auch so eine Erfahrung.
Ja, interessant. Ach, fahr ich doch noch hin. Also, hinfahren oder nicht?
Doch, unbedingt.
So, das kam von Herzen.
Also, total. Es war so schön. Mit dem Krieg ist ein trauriges Kapitel, aber das hast du in vielen Ländern. Und was wir da sonst erlebt haben an Offenheit, an Freundlichkeit der Leute, an kulturellem Eindruck, an Andersartigkeit, an dieser Friedfertigkeit, auch dieses Buddhistische, das habe ich noch gar nicht erzählt, was in diesen kleinen Ritualen halt immer gelebt wurde, ne? Dass Räucherstäbchen angezündet werden, dass die abends sich die Zeit nehmen mit so einem kleinen grillähnlichen Feuer, so einer grillähnlichen Feuerstelle, irgendwas zu verbrennen, was ich gar nicht ganz verstanden habe. Dann haben die ja überall so Schreine stehen, wo dann wie so ein buddhistischer Schrein halt irgendwelche Opfergaben vorgestellt werden. Ja. Bananen, Geld, Zigaretten, Cola-Dosen sehr gerne. Du hattest einfach das Gefühl, dass alles das, was wir hier als Achtsamkeit lernen müssen, dort viel stärker schon gelebt wird. Und das war neben dem unglaublich tollen und leckeren vegetarischen Essen, was du dort bekamst und eben nicht Pancakes oder Baguettes, sondern wirklich Tofu, Summer Rolls auf so eine besondere Art gemacht, nicht wie man das jetzt hier einfach im Restaurant kennt, Curries, Reisgericht, das war einfach, war Wahnsinn.
Ja.
Ganz toll.
Wir gucken es uns nochmal an.
Guck's dir nochmal an. Guckst du nochmal bei YouTube rein.
Ja, ich habe den Chip doch schon jetzt im Kopf. Also ich kann nach Vietnam ohne.
Ach so. Du musst gar
ich
nicht
kann
mehr.
Einspeisen, dass ich da war, ohne da gewesen zu sein.
Überragend.
Wahnsinn.
Das ist auch fürs Klima besser.
Ab nach Pandora.
Perfekt.
Ja.
Perfekt, perfekt. Atze.
Ja.
Weiter geht's.
Mein Lieber, du hast, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie können wir jetzt noch eine Klammer aufmachen. Aber dort ist eben Chris Rock und wir haben den alten Weißmann kurz gestreift. Ich habe auch immer mal wieder Berührungspunkte, weil typischer als ich geht's ja fast gar nicht, alter weißer Mann. Und mittlerweile sehe ich dich das als guten Hinweis. Also ich finde, es ist das nicht nur als Beleidigung, sondern vielleicht auch mal als guten Denkanstoß, über sich selber dann nochmal nachzudenken und wie man die Welt sieht.
Ach so.
Und das kann auch was Positives sein. Und ich möchte jetzt mal alle meine Altersgenossen auffordern, sich nicht immer sofort angegriffen zu fühlen, weil der Begriff muss nicht nur negativ konnotiert sein, solange man darüber nachdenkt und solange man sich auch selber mal wieder in Frage stellt. Weißt du, was ich meine? Diese Begrifflichkeit, dieser Terminus verkommt so fast als Schimpfwort und es wäre doch besser, er würde eine Diskussion eröffnen. Und dass man sich selber als jemand, der vielleicht genau damit gemeint ist, zur Disposition auch stellt, auch vor sich selbst. Und das stimmt mich eigentlich eher hoffnungsfroh, sobald man das annimmt.
Okay. Ja? Okay, ja, bin ich voll bei dir. Ich habe das bei mir selber jetzt gemerkt, das alt würde man wahrscheinlich noch streichen können, zumindest in Relation. Aber weißer Mann, und ich nehme das alt immer, wenn ich mich beschreibe, schon dazu, bin ich auch. Alter weißer Mann. In 20 Jahren bin ich ein alter weißer Mann und jetzt bin ich halt ein weißer Mann, aber der in einer alten weißen Männerwelt aufgewachsen ist und der viel zu viele alte weiße Männer Denkmuster in seinem Kopf hat.
Genau. Ich habe das aufgegriffen, weil ich habe hier als Notiz auf meinem Zettel stehen, Dick mit Edding, Dieter Bohlen. Einfach nur mal. Und ich habe versucht, selber so einen Kotz-Smiley hinten dran zu machen. Siehst du, und das kriege ich dann nicht mehr zusammen. Ich denke über mich selbst nach und denke, ja, siehst du die Welt vielleicht noch mit veralteten Augen oder mit zu weißen Augen. Und dann kommt dir so ein Typ wie Dieter Bohlen beim Seppen über den Bildschirm und du denkst, ey, wie kann das noch sein? 2023, dass so ein verbohrter, beleidigender, verbal um sich schlagender Typ im Fernsehen Erfolg hat. Und es noch Leute gibt, die sagen, ja, der sagt wenigstens, wie es ist. Also wirklich, ich sag's frei heraus, es kotzt mich an, wirklich. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, dass so ein Typ dann noch ein Publikum findet. Ne? Er sexistisch, erniedrigend in seinen Äußerungen. Ey, wir haben doch gedacht, das haben wir überwunden, oder nicht?
Also erstmal stimme ich dir bei allem zu, der Dieter Bohlen, da guckst du ja wirklich drauf und drehst am Zeiger.
Ja.
Ich habe witzigerweise es war ja jetzt, als ich weg war, die große Überschrift Dieter Bohlen es ist jetzt 2023, Jubiläumsstaffel DSDS.
Ja.
Die letzte und da hat Frau aus so Trash-TV-Formaten teilgenommen, aber wirklich Trash-TV.
Ja.
Und er hat ja dann so einen Spruch gedrückt, irgendwie, hast du auch irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?
Ja.
So.
Jill Lange war das. Die ist 22 oder 23, also eine junge Frau. So.
Habe ich aber grundsätzlich bei Reality Stars immer so, habe ich ja nichts falsch gemacht, wenn ich die jetzt nicht kenne, oder?
Nee, ich kannte sie auch nicht, musste ich mir erst googeln, weil natürlich habe ich die Überschriften auch alle gelesen und dann denkst du, was ist denn da los und wieso? Und das ist erstaunlich, deckt die Bild-Zeitung nicht ihren alten Fellow Dieter Bohlen, weil irgendwie scheint das Blatt sich gegen ihn zu wenden insgesamt.
Die Bild-Zeitung fällt ihm jetzt auch
in den Rücken. Fällt ihm auch in den Rücken. Und ich glaube, dass es auch daran liegt, ich hoffe, die eine Jurorin, Katja Krasavice, ich weiß nicht, ob es wirklich
ist. Rapperin.
Rapperin. Die hat natürlich riesige Verbindungen über Instagram und so weiter, TikTok. Das heißt, was wir gerade erleben, ist, dass nicht so ein Medium, wie eben die Bild-Zeitung jetzt über Jahrzehnte bei Bohlen, ihm den Rücken stärken kann, weil die hat auch eine Medienmacht natürlich.
Und die hat gegen ihn geschossen.
Die hat gegen ihn geschossen, genau. Was machst du hier mit dieser Frau und so? Das hat ja sich bisher noch keiner getraut. Ja. Jeder wurde ja fast totgebissen, der irgendwas in der Jury gegen Bohlen gesagt hat. Und wenn er es nicht gemacht hat, dann eben die Helfer von der Bild-Zeitung. Fernanda Brandao, die ist eine Frau, die so im Bereich, war glaube ich mal Tänzerin, ist aber auch eine Medienfrau, macht mittlerweile sehr viel mit Sport, Influencerin und so, hat auch mal in der Jury gesessen von DSDS oder wie Dieter sagt, DSDS. und die hat ab Folge 2, das hat sie mir selber erzählt, eigentlich nur gedacht, ey, wie komme ich hier raus? Dieser Typ ist so scheiße zu mir und ein falsches Wort und der beißt dir den Kopf ab und du stehst in der Öffentlichkeit da wie das letzte Huhn. Ja.
Da möchte ich aber kurz was zu sagen, weil du hast gerade so gesagt, man sitzt davor und denkt, wie kann das sein? Das ist so ein Arschloch und so weiter. Bin ich ja völlig bei dir, aber ich habe andersrum gedacht. Diese Sendung hat ja ohne ihn, ich weiß nicht, wie es quotenmäßig lief, aber RTL wird ja jetzt keine Entscheidung einfach treffen, ohne auf die Quoten zu gucken. Es wird ja nicht geklappt haben. Also sagen die, komm, wir brauchen den zurück hier fürs Finale.
Ja, ja.
Und die werden ja auch merken, ey, das ist eigentlich, ist die Welt weiter als Dieter Bohlen und so geht's nicht. Aber dass die Quote dann wieder steigt, dass es dann im Internet Aufreger gibt, dass es Leute gibt, die da total begeistert dann irgendwie twittern, ey, der hat recht, das muss da mal einer sagen, zum Glück bleibt er seinen Werten treu. Das ist eben auch Teil dieser Gesellschaft. Und ich habe da manchmal das Gefühl, Dieter Bohlen mit so Sachen, der macht zwar auch die Gesellschaft, aber er spiegelt sie auch ein Stück weit, weißt du?
Ja, aber das ist doch genau das, was mich aufregt. Das ist ja, wo ich denke, dass wir als Gesellschaft schon weiter sind. Und an solchen Punkten merkst du immer, nein, ist nicht so. Und du hast ja recht, die holen ihn zurück, weil die Quote nicht gut war. Der Sender, der vor einem Jahr noch gesagt hat, das ist alles vorbei hier mit dem ganzen Sexismus und wir sind woker geworden, wir wollen auch eher auf Information setzen und dann geht es doch wieder um die Quote. Und da, also so eine Bankrotterklärung, wirklich, das riecht mich einfach auf.
Und bevor wir uns aber zu sehr über Dieter Bohlen aufregen, hast du es gerade eben schon angeschnitten. Und das wäre für mich der viel wichtigere Punkt. Alte weiße Männer,
ja.
Wir beide,
ja.
Den Finger an die eigene Nase.
Ja,
denn,
absolut.
Das meine ich ganz, ganz ernst, weil irgendeinen, der schlimmer ist als man selber, findet man. Ne? Und dann sagst du, ja, so bin ich ja nicht.
Ja, stimmt.
Aber für mich ist einfach die Einsicht aus den letzten Jahren vor allem, dass sich hier gesellschaftlich was tut. Und wenn dann jetzt so, ich mach mal ganz konkret diese, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, aber da kommt jetzt ein Reality-Star zu DSDS. Irgend so eine Sängerin und will da, oder auch nicht Sängerin, aber will da jetzt singen und hat vorher bei irgendwelchen Bums-Formaten von RTL mitgemacht. Und dann kommt die da hin und dann drückt der Bohlen, der den Spruch, hast du eigentlich nur Abi oder und dich rum durchnudeln lassen oder hast du auch irgendwas Richtiges gemacht? Dann könntest du ja jetzt erstmal denken,
ja,
was hast du jetzt erwartet, ne, wenn du da hinkommst und dass Dieter Bohlen dir so einen Spruch drückt, das ist doch eher lustig und man kann sich auch über Reality-Stars lustig machen. Okay, nur... Das finde ich, darf nur der erste Gedanke sein, weil der Gedanke, der muss ja weitergehen und der muss dann heißen, das wird aber in einer Gesellschaft gesagt. Und in dieser Gesellschaft gibt es Slutshaming und da gibt es immer dieses Narrativ, ja, wenn eine Frau was mit vielen Männern hat, dann ist das eine Schlampe. Es gibt dafür aber kein Äquivalent beim Mann, der ist dann ein cooler Stecher.
Ja, okay,
und wenn eine Frau
ja,
bei Reality-Programmen mitmacht, dann stimmt. Ist das irgendwie ein Dummchen und auf der kann ich natürlich rumhacken. Wenn irgendein Typ bei einem Reality-Format mitmacht, ja, vielleicht ist er auch dumm, aber der kommt dann im Zweifel so rüber wie Bon Schlonzo und ist plötzlich ein Internetstar. Und das ist einfach, noch ganz kurz, ich muss nur einmal kurz mit dir ernst bleiben, das ist mir wirklich wichtig.
Ja, Entschuldigung, aber bei dem Namen, was soll ich machen?
Ja. Kann man nicht. Ja. Ich merk einfach, da tut sich so viel auch in mir. Und ich glaube, wir müssen und sollten dieses Thema hier unbedingt nochmal ausführlicher machen.
Okay,
Das neue Verständnis von uns alten weißen Männern.
Ja.
Aber ich denke einfach so, mal lieber sich selber hinterfragen oder sich
total,
in solchen Momenten,
total.
Du hast es genau gesagt, ich nutze das als Chance zu sehen, wie scheiße Dieter Bohlen ist, um mich selber zu hinterfragen.
Ja.
Und dann denke ich mittlerweile ganz oft, fuck, das, was ich jetzt alles lerne und was ich noch alles nicht kann, wo ich noch ganz viel dazu lernen muss, wo ich nachfragen muss, wo ich sensibel zuhören muss, wo ich mich verändern muss, das hätte ich gern mit 16 bekommen.
Ja.
Okay, ich kriege es jetzt mit 34, aber was ich dabei als Selbstbeobachtung mache, ist, es tut oft weh, weil man merkt, dass man falsch lag. Ne? Man merkt, ey, da war ich sexistisch und da, also solche Sprüche weiß ich nicht, aber jeder hat doch wahrscheinlich mal in so einer WhatsApp-Gruppe irgendwas rumgeschickt.
100 Pro,
oder jeder kennt vielleicht Situationen, wo man sich denkt, ja, das würde ich heute so nicht mehr machen oder was auch, so Geschichten halt. Da finde ich, wenn man das dann sich bewusst macht oder sich dabei mal ehrlich analysiert, dann gibt es zwei Wege. Und der eine ist, man arbeitet an sich und man sagt dann, ja, ich nehme alte weißer Mann jetzt gar nicht pauschal als eine Beleidigung, sondern vielmehr vielleicht als einen Impuls, ey, so geht's nicht weiter mit uns alten weißen Männern. Oder ich gehe in das, was wir in der Psychologie Reaktanz nennen, in Abwehrhaltung.
Ja, ja, genau.
Und dann gehe ich in so ein, jetzt erst recht. Und das ist
genau.
Für mich das Problem.
Ja, das meinte ich auch. Und genau, und das hast du gut erkannt. Ja. Das meinte ich, dass man eben das zum Anlass nimmt, das in was Positives zu drehen.
Genau, und ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich erinnere mich an so eine Situation, da war ich mal in einem Praktikum und ich war als, ich glaube, es waren nur Frauen im Team und die waren zum Teil auch richtig hoch im Management. Und eine sagte dann irgendwann mal zu mir, ach Schätzelein, ne? Die hat mich immer so ein bisschen so, als wäre ich so ein bisschen dösig und als wäre ich ihr Schätzelein. Und das war für mich, es war nicht toll, aber es war jetzt, ich fand es jetzt nicht besonders schlimm.
Ja.
Aber da habe ich so gedacht, das war für mich immer, ich erinnere mich genau dran, dass es in meinem Kopf mal so eine Argumentationslinie gab, die ging so, ja, ich als Mann, das ist ja auch sexistisch. Ne? Und das denke ich halt, das ist zum Beispiel etwas, wo ich heute verstanden habe, nein, das stimmt nur bedingt. Das ist übergriffig und vielleicht nicht nett, aber das ist eben nicht sexistisch, weil Sexismus heißt, dass es eine Gesellschaft gibt, die strukturell die Frauen fertig gemacht hat, ausgenutzt hat, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern. Und wo, wenn ein Mann das sagen würde, das eben nochmal ein ganz anderes Gewicht hat. Anderes Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kriege selten, aber schon manchmal Nacktfotos geschickt bei Instagram von wildfremden Frauen.
Mhm.
Und du denkst dir, okay, brauche ich jetzt nicht, ist dann zum Teil auch mit Texten, wo du denkst, um Gottes Willen. Und dann gibt es einmal so einen Gedanken in meinem Kopf, wenn sich jetzt irgendwer über Dickpics beschwert, ja, stell dich doch nicht so an, dann kannst du doch einfach löschen und dann ist es gut. Ne? Aber auch das ist wieder so ein Momentum, wo ich mir denke, das ist eben was anderes, wenn ich als Mann Nacktfotos von einer Frau, Wildfremdfrau bei Instagram geschickt bekomme, als wenn ich als Frau Nacktfotos von einem wildfremden Mann geschickt bekomme.
Ja.
Weil auch das ist zwar beides übergriffig, aber das eine ist übergriffig und sexistisch.
Ja, ja.
Und also verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Und das sind einfach alles so Momente, wo ich so merke, fuck man, dadurch, dass wir da sensibler werden und dadurch, dass so ein Bohlen, der jetzt mit so einem Satz auffällt, aber bestimmt in Staffel 1 überhaupt nicht aufgefallen wäre, dass da man da jetzt aneckt und dass man anfängt darüber nachzudenken, dass man sagt, das nehmen wir einfach so nicht mehr hin, das macht was mit mir und das macht zum Glück ganz viel mit mir.
Ja, Und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung und ich wollte eigentlich Mut machen an dieser Stelle. Einerseits finde ich den Bogen wirklich zum Kotzen und andererseits finde ich aber diese Diskussion mit dem alten weißen Mann kann Mut machen, dass wir uns da eben auch ändern können. Und weißt du, was mir besonders viel Spaß macht? Dass ich das in meinem aktuellen Programm zurzeit, das läuft ja jetzt im März aus, dass ich das tatsächlich auf der Bühne nach der Pause ansprechen kann. Und nicht, das könnte man sich ja jetzt vorstellen, beim typischen Comedy-Publikum nicht so gut ankommt, aber es kommt gut an. Die Leute hören aufmerksam zu und klatschen teilweise auch.
Man muss da noch dazu sein, dass du da ja noch viel, viel mehr in dieser Atze-Rolle bist oder komplett in dieser Atze-Rolle bist, was du jetzt hier nicht bist.
Total. Und ich verliere wahrscheinlich auch Zuschauer dadurch, vielleicht gewinne ich andere dazu, aber ich merke, dass auch eine Offenheit da ist. Und das zeigt mir eben auch, dass wir da viel weiter sind und dass dass das Publikum an der Stelle, wenn man die richtige Ansprache findet, auch ein offenes Ohr hat. Mhm. Ja, finde ich ganz ermutigend.
Ja, ich hab vielleicht dann zum Schluss ein Zitat noch für dich, was meinem lieben Zitatze gefallen könnte. Hatte ich dir erzählt, dass ich in München im Kulturhaus in der Ausstellung zu Simone de Beauvoir war?
Ich habe glaubt, du hast davon erzählt, dass du da hin wolltest. Komischerweise habe ich mich vorgestern auch nochmal mit Simone de Beauvoir beschäftigt.
Also wenn du irgendwie nach München kommst, geh da hin. Das ist so, also es ist nicht nur gut gemacht, sondern es ist einfach, also das bewegt richtig. Ja, da gibt es eben ein Poster, was ich mir dann auch gekauft habe, was da im Eingangsbereich hängt und da steht Folgendes drauf. Die gesamte Geschichte der Frauen wurde von Männern gemacht. Und also das, und das geht dann noch so weiter, da gibt es so verschiedene Texte, da steht dann zum Beispiel auch, sie, also die Frau, wird mit Bezug auf den Mann determiniert und differenziert, er aber nicht mit Bezug auf sie. Sie ist das Unwesentliche gegenüber dem Wesentlichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute, sie ist das Andere. Und diese gesamte Ausstellung dreht sich um ihr Buch Le Deuxième Sexe, auf Deutsch dann, finde ich, falsch übersetzt mit das andere Geschlecht, weil man eigentlich hätte sagen können, das zweite Geschlecht, aber total gut, super bewegend und gerade für alte weiße Männer, wenn ihr Zeit habt, geht dahin.
Ja, das war ja ihr großes Buch. Ne? Deswegen vielleicht nochmal eben zur Erklärung. Simone de Beauvoir war französische Schriftstellerin, Philosophin und eben auch große Feministin. Und mit ihrem Buch Das andere Geschlecht hat sie doch einen Riesenanstoß gegeben für Diskussionen weltweit.
Ja. Und wenn du da durchgehst und dir das jetzt heute anguckst, merkst du, das ist brandaktuell und du wirst so zum Nachdenken gebracht. Und das vielleicht noch, weil du eben, das hast du schön gesagt, das können wir jetzt zum Schluss vielleicht auch noch dazu sagen, mutmachend. Ich merke bei mir, man wird besser darin. Also du wirst besser darin festzustellen, was sexistisch ist, was falsch ist, was nicht geht. Ja, ich würde jetzt fast so weit gehen zu sagen, irgendwann macht es einem auch Spaß. Also es ist ja oft so diese Idee vielleicht in Köpfen drin, dass du dann denkst, ich als alter weißer Mann kann da nur verlieren. Ich bin dann immer der Täter, ich bin immer der Falsche, ich bin immer auf der Seite derer, die beschuldigt werden. Ich weiß überhaupt nicht, mir werden die Jobs weggenommen,
genau, weil jetzt Frauenquoten kommen
und so. Und ich glaube, das ist einfach ein riesenhafter Trugschluss, weil du lebst in einer Gesellschaft und diese Gesellschaft wird unfassbar viel gewinnen, wenn sie nicht mehr so sexistisch ist. Und da du Teil dieser Gesellschaft bist und im Zweifel mit einem unglaublich vergifteten Männlichkeitsbild aufgewachsen bist, wirst du auch als alter weißer Mann mitgewinnen, wenn diese Gesellschaft nicht mehr so sexistisch ist.
Genau, wir haben viel zu gewinnen und eigentlich wenig zu verlieren. Wenn wir stellen heute wieder fest, dass wir hatten noch viel, viel mehr Themen auf dem Zettel stehen, aber wie wir uns ereifern können. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch jetzt für hier den Seniorpartner in der Beziehung, dass solange ich so dieses Feuer noch spüre, und das wird hoffentlich mit 97 auch noch so sein, dass wir uns hier über Themen ereifern, solange lebt das auch
alles. Das tut auch. Es tut auch unserer ja jetzt hier offiziell konstatierten Freundschaft gut, dass wir jetzt heute dann uns so austauschen, wie wir das wahrscheinlich auch im Café getan hätten.
Ja, ja.
Mein Lieber, da sind wir ja schon wieder am Ende dieser Folge. Titel finden wird, glaube ich, schwierig. Das ist ja immer eher der Job für den Streber in unserem kleinen Zweierteam. Aber wenn du eine Idee hast, kannst du mir ja was rüber. Ich wollte gerade sagen, kannst du mir was WhatsAppen? Ruf mich einfach an.
Ja, und außerdem müssen wir die Folge Mental Load nochmal wiederholen.
Wieso?
Eine gute Freundin hier aus Hamburg wies mich darauf hin, dass wir unbedingt eine Frau wie sie mit einbinden müssen, ja, die berufstätig und Kinder hat. Das haben wir da vergessen.
Das habe ich auch so oft, habe ich diese Nachricht bekommen. Das war wieder so ein Moment, wo du dachtest,
wollen wir uns darauf einigen, dass wir Teil 2.0 machen von Mental Load?
Ja, unbedingt.
Ja, super.
Ja, hiermit versprochen.
Mein Lieber, Atze, ich bin froh, dass du wieder da bist.
Küsse gehen raus an dich. Ich auch.
Ich drück dich und sehe dich hoffentlich bald.
Bis dahin. Tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.